Ja, Mensch, die Spiel des Jahres-Jury hat wieder getagt und ihre Nominierung bekannt gegeben. Und du hast dich davon influenzen lassen für die heutige Folge, ne?
Das ist richtig. Ich habe direkt mal die Gilde der fahrenden Händler gespielt, weil das ist ein Spiel, das ist lange Zeit, man kannte das, aber nie. Ich hatte das immer so als okayes Spiel im Hinterkopf und hatte dadurch nie das Interesse, das unbedingt spielen zu wollen.
Ach, du hast es vorher auch noch nicht gespielt gehabt?
Nee, genau. Also ich habe es tatsächlich jetzt die letzten, seit der Nominierung überhaupt zum ersten Mal gespielt.
Ah, interessant. Ich habe das vor, als es auf Englisch rauskam, habe ich es gespielt. Das ist jetzt aber auch schon wahrscheinlich anderthalb Jahre her. Und ich weiß noch, wie, also da, das ist auch so ein Ding, wenn du da wieder größere Finger hast, du kannst ja dein gesamtes Spiel dir zerstören.
Das stimmt, ja.
Ich finde das immer sehr unglücklich. Aber ja, da gibt's einige Spiele, bei denen das der Fall ist. Ne? Einmal drüber gewischt und schon ist das ganze Spiel hinüber.
Ja, in dem Fall, das wäre schlecht, wenn das passiert.
Ja, da kannst du das Spiel abbrechen. Das kann man schon sagen.
Nee, das ist vorbei. Ja, ja, absolut.
Das kannst du abbrechen. Nee, aber ansonsten, ja. Weiß ich nicht. Also nochmal so zusammenfassend zu unserer Nominierung habe ich so das Gefühl gehabt, sie wollten dieses Jahr den ganzen Leuten, die wie wir geraten haben, wer nominiert wird, wollten sie irgendwie dieses Jahr zeigen, ha, wir sind nicht so predictable. Oder?
Ja, das war's, genau. Also das ist ja, also wir sind ja schon, glaube ich, so ein bisschen, ne, ich erinnere mich an deinen Rebel Princess oder so, wir sind ja schon sehr kreativ gewesen auch, aber hatten natürlich auch, glaube ich, alle so Sachen wie Mischwald. Und das, selbst ich, der jetzt kein größter Fan davon ist, hätte gesagt, ja, dass das da auftaucht, ist eigentlich schon nicht verkehrt. Ne?
Wobei es war ja zumindest auf der Longlist.
Es war auf der Empfehlungsliste, das stimmt.
Aber trotzdem war ich ein bisschen, also bei manchen Titeln war ich irritiert. Für andere, ja, also bei Sky Team war ich auch irritiert, dass es in die Spiel des Jahres Kategorie passt. Aber
ja,
für
absolut.
Mich nach wie vor ein super Spiel. Ich denke auch, dass das eher so nicht so die klassische Familie anspricht, sondern vielleicht so Ehepartner, ne, ansprechen soll. Oder vielleicht auch nicht nur Ehepartner, generell Partner. Das ist so ein richtiges Partnerspiel, finde ich, ne?
Ich sagte das ja gerade schon im Vorgespräch, was ich da nicht verstehe, ist, ich habe jetzt Captain Flip gespielt. Sky Team, ein Spiel auf der einen Seite fast im Kennerspielbereich. Captain Flip könnte schon fast ein Kinderspiel sein. Das verstehe ich einfach nicht, diese Range. Also das ist, und für mich ist Spiel des Jahres nach wie vor ein Familienspiel. Und ich sehe das vom Thema beim Sky Team einfach nicht als Familienspiel.
Ich weiß es nicht. Also für mich ist Sky Team, es ist echt schwierig. Nee, ist schwierig zu sagen. Die Jury wird da schon ihre Gründe für haben. Ich war trotzdem irritiert, auch über die Gilde der fahrenden Händler. Da werden wir nachher drüber sprechen. Für mich war ich komplett irritiert. Ne? Auch gerade gegen, also unsere Top-Favoriten hier, auch die Helden müssen draußen bleiben. Also. Völlig unterm Tisch gefallen. Wobei man sagen muss, ja, es ist aber auch von der Komplexität eher höheres Kennerspielniveau. Vielleicht ist es deshalb nicht drauf, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind auch viele Spiele bei, die sich für mich nach so zwei, drei Partien ausgespielt hätten. Ne?
Also
und nicht diesen Langzeitmotivation hätten.
Das Komplexitätsargument darf es, glaube ich, nicht geben, weil Arche Nova, Dune Imperium sind alle Spiele, die wir auf Nominierungs-Empfehlungslisten, Bierpioniere, genau. Das schlechtere Viticulture. Daher kann das kein Argument sein. Und das ist für mich, also Helden müssen draußen bleiben, dass das nicht da drauf ist. So ein eklatanter Fehler. Also das ist ein Spiel, was für mich klare 10 von 10 ist, in dem Bereich, was es sein möchte. Ne? Und
das ist fantastisch, ja.
Es ist mega gut. Bei Robot Quest Arena hätte ich noch gedacht, vielleicht ist es nicht da. Also du sagtest ja mal, sie müssen wahrscheinlich ein Rezensionsexemplar dorthin schicken.
Ja, ja, müssen sie.
Vielleicht ist das bei Helden müssen draußen bleiben so gewesen, ne? Dass sie einfach nichts dahin geschickt
aber
haben.
Aber die Schmiede macht das aber bestimmt. Das war
ja
bei der
stimmt,
Schmiede
die
auf
hätten
Deutsch.
Das,
ja. Bei Robot Quest Arena, damit hätten sie ja überraschen können auch nochmal. Ne? Aber gut, ich denke, es gibt wieder 10.000 Experten in Deutschland. wir werden mal nochmal in einer separaten Folge näher auf Preisverleihungen angehen und was vielleicht auch die geekigeren Awards sind als das Spiel des Jahres. Weil das ist natürlich das, was ja die Leute mitbekommen, die in der Szene vielleicht nicht so krass drin sind. Und da muss man sagen, wenn es nachher ein Sky-Team gewinnt, bin ich auch vollkommen okay damit. Ne, und muss dann sagen, ja, Sky-Team ist ein fantastisches Spiel. Das können gerne auch die Leute spielen, die ja bisher wenig gespielt haben. Ob es dann einen Captain Flip rausreißt, das wirst du dann nachher einordnen müssen.
Ja, da reden wir nicht heute drüber. Das ist
nee, da, heute nicht. Heute machen wir gute Laune. Wir haben so viele Spiele mitgebracht. Aber,
viele gute Spiele.
Wir haben die Preisverleihung nicht vergessen und es kommt ja auch noch der Deutsche Spielepreis. Es gab die Golden Geek Awards, gab es ja auch noch. Den Astor gibt es in Frankreich und ja, gucken wir mal. Da werden wir demnächst mal eine Folge machen. Vielleicht mit Special Guest, wer weiß. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal das Intro und dann gehen wir direkt in die tollen gespielten Spiele.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Ja, möchtest du anfangen, Stefan, oder soll ich anfangen? Wie sieht's
fang
aus?
Fang gerne an.
Oh, ich habe ein Spiel.
Lausche dein, du hast es ja angekündigt. Du hast so viele gute Sachen gespielt. Ne? Ich bin gespannt, was uns heute erwartet.
Ich habe nur die besten rausgepickt, muss man dazu sagen. Es fehlen jetzt auch noch ein, zwei Spiele. Ja, die werde ich dann nachholen. Thomas, heute noch leider nicht dabei. Deshalb auch Leviathan Wilds und auch A Jest for Robin Hood, oder ja, heißt das so auf Englisch?
Boah, da fehlt jetzt der Thomas, der uns hier
korrigiert. Da fehlt jetzt der Thomas. Der Thomas fehlt sowieso, aber ne, A Jest for Robin Hood, auch fantastisch. Also beide Spiele haben mich bereits komplett in den Bann gezogen, aber da kann ich jetzt heute noch nicht drüber sprechen. Das möchte ich gern mit dem Thomas machen, wenn er das auch möchte. Und von daher die erstmal ausgeklammert, auch wenn wir sie schon mal so leicht angekündigt hatten. Dafür aber ein Spiel, wo ja tatsächlich Stefan was zur Vorlage sagen kann. Und ein Spiel, er guckt schon, er weiß gar nicht, worum es geht. Ein fantastisches Ami-Trash-Spiel, das mich komplett in den Bann gezogen hat in den letzten Wochen. Und wir reden über Deep Rock Galactic The Board Game. So. Du hast die Videospielvorlage gespielt, richtig?
Nur die Survivor-Version, die du auch gespielt hast.
Ja, und fantastisch.
Bin überraschenderweise durchs Brettspiel überhaupt darauf aufmerksam geworden.
Ach, du auch?
Ja, auf der Spiel war das ja schon zu haben.
Ja.
Und habe dadurch zum ersten Mal gedacht, oh, was ist das denn? Und dann so ein bisschen geschaut und dann halt eben gesehen, dass es diese zwei Versionen gab und die Survivor-Version ist ja noch Early Access, glaube ich, immer noch.
Ja,
und
ja. Aber eine sehr gute Early Access.
7,99 oder sowas, ne, kostet nichts eigentlich, ne, wie viele ja dieser Spiele. Ne. Ja. Vampire Survivor ist ja so, glaube ich, so Genre
Erstling. Ja, und Protato ist so das daneben her. Ja, aber ein fantastisches Spiel. Also ich bin immer noch komplett am Suchten. Also das Videospiel hervorragend. Und ich habe mir auch sagen lassen, also es gibt eine Person, die ich kenne, auch vom Brettspielen, der hat ganz viel das normale Deep Rock Galactic gespielt. Das ist so ein Team-Shooter. Und ja, jetzt soll es natürlich aber um das Brettspiel gehen. Worum geht's da? Wir sind Zwerge, die in einem Sci-Fi-Setting in Minen gehen. Ne? Klar, Zwerge und Minen sind nah beieinander und sie müssen auf dem Weg... Und sie müssen auf dem Weg Aliens schnetzeln. Das Coole ist, wir haben vier verschiedene Charaktere. Und jetzt werden vielleicht einige denken, oh, was, nur vier Charaktere? Das ist ja, weiß ich nicht, in Zeiten von Kickstarter, das Spiel kostet ja auch 150 Euro oder so. Wie kann denn das nur vier Charaktere haben? Aber das Schöne ist, die sind so asymmetrisch, dass jeder auf seine eigene Art und Weise richtig wichtig für die Gruppe ist. Und wer die Vorlage kennt, auch dort, jetzt hoffe ich, liege ich nicht falsch, aber zumindest ist es bei den Survivors so, dass auch dort vier Charaktere quasi vorhanden sind, die wir spielen können. Und die sind alle eine unterschiedliche Klasse, haben unterschiedliche Fähigkeiten und das macht nachher den Reiz sowohl in der Videospielvorlage aus, als auch auf dem Brett. Erstmal sieht es fantastisch aus. Es ist wirklich Amitrash-typisch, so ein richtiges Miniaturending. Es wird viel gewürfelt. Aber was ich herausragend an diesem Spiel finde, ist, wir haben quasi verschiedene Szenarien. Die sind recht ähnlich, also keine große Abwechslung erwarten. Wir werden immer irgendwelche Mineralien einsammeln. Aber wie wir das tun, ist uns überlassen. Wir können über Abgründe irgendwelche Portale bauen oder wir können uns um den Abgrund einfach herumgraben. Das ist ganz cool, weil mit einer Grabenaktion können wir die Mine quasi erweitern und können in neue Gebiete auch wieder vordringen, müssen das auch teilweise. Und so ist der gesamte Aufbau ziemlich modular und können auf dem Weg Waffen upgraden. Wir können uns neues Loot aneignen. Wir können auch Unterstützung mit so einem Teil rufen, wo wir wieder Lebenspunkte regenerieren können oder Muni nachfüllen können. Und was ich toll finde bei diesem Spiel ist, es ist ein herausragendes Brettspiel, wenn man Amitrash mag. Aber wenn man die Videospielvorlage kennt, dann trieft dieses Spiel nur so vor Themen. Du wirst es kennen, die verschiedenen Alien-Typen aus der Videospielvorlage. Der eine, der die ganze Zeit Säure spuckt. Der andere, oder die kleinen Grunts, die einfach die ganze Zeit einem nervig hinterher rennen, die quasi mit einem Schlag auch immer direkt kaputt sind. Und all das steckt in diesem Spiel drin. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt, ich glaube, 8-9 Mal gespielt in der Zeit, seit den letzten gespielt. Das ist sehr viel. Teilweise auch wirklich 3-4 Partien in einer Woche. Das ist ein herausragendes Merkmal für ein Brettspiel bei uns. Und für mich hat es Zombicide jetzt komplett abgelöst. Also ich hatte einen Zombicide, wie heißt es, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Black Plague? Green Plague?
Nee, Night of the Living Dead habe ich tatsächlich gehabt. Mhm. Ich finde, bei Zombicide ist es eigentlich auch ganz cool, weil wir schnetzeln uns so ein bisschen durch. Es ist viel gewürfelt, es ist ein bisschen Gaudi am Tisch. Was mir, keine Ahnung, aber irgendwie schafft Deep Rock Galactic das, was Zombicide bei mir nicht geschafft hat, diese Faszination.
Wie sehr würdest du sagen, was ich mal versuche, so um das so einzuordnen, wie sehr ist das Strategie, wie sehr ist das Taktik, wie sehr ist es Luck, wie sehr ist es Fun?
Also Fun 100%, Luck auch hoch. Also man darf hier kein hochstrategisches Spiel erwarten. Lass mich das mit einem Beispiel deutlich machen. Es gibt verschiedene versteckte Höhlen. Und in diesen versteckten Höhlen können zum Beispiel neue Spawnpunkte für Aliens sein. Es kann aber auch ein riesiger Boss auf uns warten. Ja, das ist aber zufällig. Es gibt Szenarien. Also wir haben bisher viel gewonnen. Man kann aber die Schwierigkeit auch erhöhen. Das ist gar kein Problem. Nur das Problem ist, es ist nicht predictable, wie schwer wird dieses Szenario heute sein, weil eben sehr viel Kartenglück dabei ist. Spawn ich riesige Monster, spawn ich eher viele kleiner, kommt man vielleicht dann doch ein bisschen besser durch. Wir hatten ein Szenario, das haben wir im Leben nicht geschafft beim ersten Anlauf. Es ging nicht. Es war eine absolutes Gemetzel. Es wurde auf einmal zig Aliens gespawnt. Und in der Partie danach, gleiche Map, überhaupt gar kein Problem. Das ist natürlich, klingt natürlich jetzt ein bisschen swingy. Hm. Ich finde, das macht aber auch den Reiz aus, weil du da genau abtimen musst, wann erschließe ich die neue Höhle jetzt. Weil wenn du die neue Höhle erschließt und plötzlich kommen zigtausend Aliens, bist du besser gut darauf vorbereitet. Vielleicht kommt aber auch gar nichts. Und das macht es irgendwie unheimlich thematisch, weil du eben nicht genau weißt, wie wird diese Partie laufen? Und klar, es ist ein bisschen glücksabhängig, es ist aber auch Amitrash, ne? Also für jeden Angriff würfeln wir. Aber für mich macht das Setting und wie es sich im Spiel anfühlt, einfach enorm viel aus. Ne? Und alle Gegnertypen sind auch anders, haben andere Schwächen oder Stärken, sind immun gegen irgendwelche anderen Art von Attack-Würfeln. Es macht wirklich einen Heidenspaß. Wir haben es bisher nur zu zweit gespielt. Ich finde, das funktioniert sehr gut, wenn man halt zweihändig spielt, also jeder zwei Charaktere. Das finde ich hervorragend.
Und jetzt geht's weiter.
Ah, top. Das ist die Technik. Letzter Satz vielleicht noch zu Deep Rock Galactic. Es ist nur auf Englisch verfügbar bisher. Das ist ein bisschen schade. Es lief auch noch eine Kampagne zur Erweiterung. Die sieht unfassbar gut aus. Die werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Und es ist halt sehr teuer, ne? Also wir reden hier von, weiß ich nicht, 100 bis 150 Euro für Space Game.
Ist das aber ist viel dabei, wenig, ne?
Also da ist viel ja dabei. Schon. Und die Miniaturen sehen auch richtig gut aus, ne? Das muss
wollte
man
ich gerade sagen, ne? Sehr hohe Komponentenqualität. Ich komme nämlich gleich mit einem Spiel, was auch 140 kostet, wo ich die Frage hätte, ob das gerechtfertigt wäre.
Oh, da bin ich gespannt. Welches ist es von denen?
Ja, kommen wir gleich. Nochmal kurz zu Deep Rock Galactic, nur um das einordnen zu können. Du würdest sagen, auf jeden Fall Zombicide Killer, aus dem, was ich so höre.
Ich bin immer
Killer, hört sich
kein
so
Fan davon, zu sagen, das Spiel hat das abgelöst. Ich muss ehrlich sagen, mir hat Zombies halt bisher auch nicht so ganz gefallen. Also ich finde, das ist...
Ich weiß nicht, übrigens, dass Zombicide Green und Black Plague waren für mich so Sachen, die nochmal einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht haben vom Spielerischen.
Also mir war es bei dem, was ich bisher gespielt habe, einfach ein bisschen zu... Ich treffe einmal und dann ist er kaputt. So, da fehlte mir so ein bisschen dieser Kick. So, und bei Deep Rock Galactic hast du halt auch sehr große Gegner und die kannst du am besten treffen, wenn du sie von hinten angreifst. Und das gibt natürlich dann doch wiederum eine kleine taktische Komponente rein. Also ich würde sagen, es ist definitiv taktischer als Zombicide so, auch von den Kampfdingern her, auch wen setzt du gegen wen ein zum Beispiel, weil eben jeder eine andere Würfelfarbe hat und andere Trefferwahrscheinlichkeit, aber eben auch andere, wie nennt man das denn? Ja, Stärken, Schwächen der Aliens. Ja, bedient. Und das macht dann nachher dann doch ein bisschen nochmal den Unterschied. Ja, aber ich habe dafür Zombicide auch zu wenig gespielt, um da jetzt final was zu sagen. Aber ich kann dir nur sagen, bei Zombicide haben mich die Partien nicht mehr so gereizt, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt Zombicide gerne spielen. Bei Deep Rock Galactic ist es so, boah, gib mir mehr. Ich will einfach weiter, obwohl es immer dasselbe ist. Du gehst immer in eine Höhle, suchst entweder Ressourcen oder die Blumen, du kennst es aus der Videospielvorlage und dann musst du wieder zurück. Aber das ist cool. Das ist richtig gut gemacht.
Aber,
das ist so ein Bier- und Bretzel-Spiel. Du
hast es einfach voll am Tisch. Also wenn ich überlege jetzt gerade mal so die Verbindung zu, wir sprachen am Anfang drüber, Helden müssen draußen bleiben, wo ich ja sagen würde, bei Helden müssen draußen bleiben, hast du allein schon durch die 20, 30, wie viel waren es, 20?
Ja, ich weiß nicht.
20 plus Kampagnen, beziehungsweise unterschiedlichen Setups, ne, die ja auch mit eigenen Regeln kommen und so weiter, genug Wiederspielwert. Würdest du, also du hast ja jetzt 8, 9 Mal gespielt, das ist ja vielleicht schon mal so ein Gefühl hast, wie groß ist der Wiederspielreiz hier?
Also, ich finde, der ist schon da. Ne? Also klar, man muss sich darauf einlassen, das ist nicht so, dass sich jede Partie komplett anders anfühlen wird als eine andere. Klar, du hast einfach nur eine andere Map quasi. Und ich glaube, es sind 14 mitgeliefert, 14 Szenarien. Aber dadurch, dass du ja auch diese Hidden Caves hast, also diese wo du einfach nicht weißt, was kommt da, können die Partien auch komplett unterschiedlich laufen. Habe ich ja eben schon gesagt, bei dem einen Mal hatten wir kaum irgendeine Möglichkeit, beim anderen Mal ging es dann doch recht easy. Das liegt natürlich auch daran, dass wir nach jedem unserer Züge immer so eine typische Ereigniskarte ziehen und da kann eben auch wieder vieles passieren. Also mir reicht das tatsächlich aus. Also ich finde, der Wiederspielwert ist, also wenn ein Spiel bei mir schon in so kurzer Zeit so häufig auf den Tisch gekommen ist, dann safe. Also das wird bei uns in der Sammlung bleiben.
Ich finde das ja immer also das, was du beschrieben hast, was du als für dich interessant verkaufst, ist für mich genau so, wo ich sagen würde, oh, das will ich auf gar keinen Fall spielen.
Du meinst, also weil die Szenarien sich nicht unterscheiden? Oder?
Ja, also für mich ist ja ein richtig gutes Koop-Spiel, das ja eigentlich so habe, dass ich so genau so ein Threshold habe zwischen ja, ich kann scheitern, aber ich kann es auch schaffen. Und es darf auch schwer sein oder weniger schwer, aber irgendwo so eine Balance und so dieses, es ist jetzt vom Glück abhängig, ob ich die Mission schaffe.
Ja, oh Gott, what the fuck. Das ist jetzt aber auch sehr hart gesagt. Also,
so hattest du es beschrieben. Deshalb,
ja, also wir hatten sehr, sehr viele knappe Partien. Bei der Partie haben wir es tatsächlich trotzdem geschafft, aber nicht mit allen. Und wir hatten den Anspruch, wir wollen mit allen Leben wieder rauskommen. Durch diesen adaptiven Schwierigkeitsgrad, du kannst einfach sagen, okay, du startest auf dem Thread quasi schon auf Stufe 2 oder 3 und hast es dann von Beginn an ein bisschen schwerer. Ich denke, dass das nach ein paar Partien auch sinnig ist. Aber also es ist nicht die knallharte Sache wie jetzt auch einen Helden müssen draußen bleiben, vielleicht auf hart, sondern es ist einfach ein Spiel, wo du ja auch Leute mit ranziehen kannst, die vielleicht jetzt ne, auch ein bisschen mit Glück Freude haben. Und ich finde, es hat einfach eine schöne Stimmung am Tisch. Man lacht ein bisschen, schnetzelt ein bisschen Alien ab, so wie das eben bei Zombieside, glaube ich, auch immer so dieses Argument für Zombieside war, ne? Zu sagen, ach, wir haben einfach eine nette Zeit und ja, fighten da ein bisschen zusammen und ja, keine Ahnung. Mir reicht okay. Das. Ich finde, das passt mir persönlich super rein, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, okay, nee, es ist jetzt kein Eurogame oder hart taktisches Ding, wie jetzt auch ein Helden müssen draußen bleiben, was ja auch knallhartes Action-Management eigentlich ist. Ne?
Ja, bei Helden müssen draußen bleiben, mag ich halt, dass du, natürlich hast du da auch Sachen, die du mal leichter schaffst oder nicht, aber du hast schon immer so, also du hast jetzt nicht seltenst etwas, wo du sagst, es ist super easy oder seltenst etwas, was komplett unbeatable ist, unschaffbar. Ne? Daher.
Ja. Ja, gut. Also es sind völlig unterschiedliche Spiele. Ne? Das eine ist ein, würde ich sagen, ein strategisches Ding und das ist halt Ami-Trash. Ne? Und ja. Dafür ist es hervorragend. Also es ist definitiv mein liebstes Ami-Trash und es wird in meiner Sammlung bleiben und ich bin wirklich, ne, ich gebe jetzt keine 10 von 10, ohne es 10-mal gespielt zu haben, aber ich denke, da wird die Reise nachher hingehen, ne? Für
Ach
mich.
So.
Weil ich tatsächlich.
Okay, Moment.
Ja,
du sagst, das ist so wirklich das perfekte Game.
Also
in
dem, was es sein will, würde ich sagen, hat es. Ja, das ist das Problem.
Vielleicht.
Ich würde sagen, ja, aber dann habe ich den Trailer der Erweiterung gesehen. Das ist wirklich.
Und das ist noch besser.
Also, was sie da alles noch reinbringen, das ist, als hätten sie das Base Game und noch 10.000 Erweiterungen in eins gepackt. Also wirklich unfassbar. Und da bin ich dann sehr gespannt drauf. Soll auch schon im Herbst ausgeliefert werden. Man kann es aktuell noch vorbestellen. Das werde ich auch tun. Das wird sehr teuer. Aber ganz ehrlich, also das ist wirklich ein Spiel. Das ist auch so ein, ja, einfach ein Sommerding. Ne? Schönes Wetter, weiß ich nicht. Vielleicht im Urlaub, wenn du viel Platz im Auto hast. Bezug haben auf die letzte Folge. Aber
Dem Anhänger in den Urlaub.
Ja, dann macht das Spaß. So, dann kann ich mir das gut vorstellen. Wenn du, also, das ist einfach so ein lighthearted, nettes Hau-drauf-Spiel. So, und das mag ich gern. Und dafür ist es, also genrespezifisch würde ich schon sagen, 10 von 10. Dass das jetzt nicht das allerbeste Spiel überhaupt ist, ist auch klar, aber das bewerte ich auch hier nicht. Ne? Sondern es geht wirklich darum, was es auch sein möchte. Und da ist es wirklich richtig gut. Und ich kenne auch kaum jemanden, dem es nicht gefällt. Und BGG sagt auch aktuell eine 8,3. Ist interessant. Ne? Also auch für den Publisher, der bisher noch nichts anderes gemacht hat. Und der Designer hat tatsächlich Champions of Midgard zum Beispiel hat er gemacht.
Das mag ich auch sehr gerne.
Das habe ich noch nicht gespielt. Ja. Ja. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht dann Update im Herbst. Aber für mich auf jeden Fall jetzt schon eins der meistgespieltesten Spiele dieses Jahr.
Kurze Anekdote übrigens noch. Ich finde immer, wenn man darüber nachdenkt, wie gut, wie schlecht ist ein Spiel, wie bewerte ich das, dieses für das, was es sein will, immer so sein will, immer elementar. Ne? Das ist,
ja.
Wenn du ein kleines 10-Euro-Kartenspiel hast,
Seashore and Paper wäre zwar für mich keine 10 von 10, auch nicht als das, was es ist, aber das hat eine ganz andere Wertung verdient als jetzt, weiß ich nicht. Ein Kanban EV oder weiß ich nicht, ne?
Das ja, genau.
Oder Dune Imperium.
Ich denke,
die kann man
so,
nicht vergleichen.
Wenn die Leute so ihre Top 100-Listen machen und wir kommen sofort auch wieder zu den Gespielspielen zurück, aber wenn die ihre Top 100-Listen machen, dann ist eigentlich, finde ich es immer schade, dass da zum Beispiel so ein kleines Kartenspiel mal nicht dabei ist, weil das ja auch seinen Wert hat für das eben, was es sein möchte, ne? Was du mitnimmst, was du zwischendurch spielst.
Und bei mir wäre es in der Top 100 definitiv drin. Also ich habe einige Absacker, ne? Sei es jetzt zum Beispiel ein Artischocken oder oder
Mindpack,
natürlich. Mindpack sowieso, das ja. Aber auch so simple Spiele, ne? Ich glaube, wir haben auch schon viel, haben Thomas und ich über Rubber, Paper, Scissors gesprochen, was einfach nur eine Mischung aus Schere, Stein, Papier und Tic-Tac-Toe mit ein bisschen Set-Collection ist. Das ist eine 10 von 10 für mich. So, das ist genial. Man spielt es aber einfach nur 2 Minuten. So, aber dafür ist es trotzdem genial. Wieso soll ich das jetzt irgendwie mit einer 6 von 10 bewerten? Weil es ist ja nicht groß. Das wäre auch Quatsch. Nee, also ich denke, man muss das immer mit dem betrachten, was es ist. Ne? Und da muss man eben, ich bin da auch ein Fan zum Beispiel bei Filmen, das in Genres dann auch zu unterteilen, machen ja auch einige Kritiker, ne, zu sagen, okay, für das, was es sein will, ist es super und insgesamt ist es vielleicht ja ein solider Actionfilm. So, ne? Kann man ja auch beim Spielen. Ach, was hast du denn Schönes mitgebracht?
Ja, ich knüpfe mal an, als du sagtest, Lighthearted Co-op-Game und gerade noch geschaut, Deep Rock Galactic ist bei Board Game Geek bei dem Komplexitätsrating, glaube ich, irgendwo bei einer 2,7, 2,8. Das gleiche gilt für das Spiel, was ich mitgebracht habe. Und zwar ist es generell so, dass ich für mich gerade in die Boss-Battler einsteige. Ne? Ich habe einmal groß zugeschlagen, ein Aeon Trespass, Osworn und Kinfire Chronicles und arbeite die gerade so ab. Bin auch sehr
happy. Arbeite die ab? Ja. Genieß es doch nur. Mal.
natürlich genießen wir die nur. Und vor allem das Spiel, das jetzt kommt, wird hier gerade sehr genossen. Und zwar reden wir über Kinfire Chronicles, Nightfall. Und das ist eben ein Boss-Battler, aber der, würde ich sagen, mit den, was ich momentan so sehe bei Oathworn und Kollegen, einen bisschen größeren Fokus noch hat auf den Story-Part. Ne? Generell würde ich ja erstmal Boss-Battler als Subgenre von Dungeon-Crawlern einordnen. Zu einem gewissen Grad, ne? Wo du sagen würdest, doch, da ist ein großer Fokus drauf und man hätte sozusagen den Rest weggelassen und fokussiert sich nur auf einen großen Kampf mit entsprechenden komplexeren Mechaniken von einem Boss, der dann irgendwelche Unterbosse oder was auch immer noch mit hat. Und bei all diesen Spielen, wo ich bis heute Gloomhaven eigentlich immer noch als Klassenprimus ansehen würde, ist dann ja immer die Frage, du hast diese Kampfmechanik. Und was verbindet dann die Elemente vom einen zum nächsten Kampf? Und da gibt sich Kinfire Chronicles ein bisschen mehr Mühe vielleicht als die anderen. Aber dazu kommen wir sofort, denn das Entscheidende ist natürlich die Kampfmechanik bei all diesen Spielen. Und da würde ich sagen, strotzt Kinfire Chronicles mit vielen kreativen Ideen. Also vom Kampfsystem, wo es zum Beispiel so am Agro-Management. Man kennt das so aus so MMOs. Generell die verschiedenen Bosse, die haben meistens immer ein Ziel. Einer greift den mit den meisten Lebenspunkten ein, einer mit den wenigsten. Und du hast unterschiedliche Attacken auf der Hand. Jeder hat ein Deck von 18 Karten. Da wählst du die ersten 7 aus. Und du hast aber zum Beispiel dort so eine Sache, dass manche Attacken die Aufmerksamkeit des Bosses auf dich lenken. Das kannte ich zumindest in der Form noch nicht. Und dann, das ist auch sehr schön im Spiel gemacht. Jeder Boss hat seinen eigenen Token. Den legst du immer an den Charakter, der gerade sozusagen die Aggression, sprich die Aufmerksamkeit hat des Bosses und den er als nächstes angreifen würde. Zwischendurch resettet sich das wieder und dann geht er nach dem, was sein Ziel ist, nach gewissen anderen Regeln. Und da gibt's generell in diesem Setup sehr, sehr viel smarte Ideen, auch wie das Deckbuilding an sich gemacht ist. Dort gibt es generell viele Mechaniken. Eine andere ist zum Beispiel die Armor-Mechanik. Also je nach, ein Tank hat mehr Armor und das ist in dem Fall so geregelt, dass du das in Form von Karten bei dir liegen hast und jedes Mal, wenn du die aber nutzt, wird eine Karte davon weggenommen, sodass du beim nächsten Mal auch quasi weniger Rüstung hast und dann doch wieder mehr Schaden nimmst. Wie die Charakterzüge ausgelost werden. Es sind alle werden aus einem Beutel Chips gezogen. Und das kannst du auch ein bisschen beeinflussen, hat aber eine gewisse Randomness mit sich. Und da kommen wir zu zwei Sachen, die eben bei dem Spiel zu beachten sind. Das Ganze hat auch, finde ich, einen leichten Bier- und Brezel-Touch, den ich eigentlich nicht mag, wie wir ja gerade festgestellt haben.
Haben die Boss-Battler übrigens häufig. Ne? Auch zum Beispiel in Townsfolk Tussle ist ja auch ein absolutes Bier-and-Bretzer-Spiel.
Ja, bei Oathworn, welches ich parallel gerade spiele, würde ich das jetzt nicht so unterschreiben.
Das ist
Serious Business.
Ja.
Und hier auch, ne? Aber ich will, also es ist auch schon, finde ich, sehr gut gemacht, aber es hat sehr viele random Elemente bei sich. Aber was jetzt für mich so ein bisschen der größere Kritikpunkt bei dem Spiel ist, dass ich bisher, abgesehen vom ersten Kampf, und wir sind jetzt 5 Kämpfe in der Story drin von 21, nicht das ich Gefühl habe, es ist anspruchsvoll genug gewesen bisher. Mhm. Der erste Kampf fand ich schon und auch da, die Mechaniken waren sehr gut gemacht mit den Stages, sehr, sehr schön. Also wirklich sehr kreative Dinger. Aber ich vermisse momentan ein bisschen die Challenge jetzt in den letzten 2 Kämpfen, wo ich sagen würde, okay, das hätten wir fast egal wie spielen können. Wir hätten auf jeden Fall irgendwie gewonnen. Obwohl, ich weiß nicht, ob es Glück ist. Ich hätte sogar gesagt, es war in dem Fall, hatten wir sogar im Vorfeld Pech, weil wie bei so vielen Spielen, wie auch bei einem Oathsworn, passiert auf dem Weg zum Kampf immer irgendwas. Ne? Du musst so ein paar Tests ablegen und die gehen dann entweder positiv oder negativ aus.
Aber das ist bei Kinfire auch so.
Das ist bei Kinfire auch so. Das ist sehr schön gemacht, übrigens mit so einem Kartendeck. Also, bei dem sehr schön gemacht. Nochmal einen Schritt zurück. Ich würde sagen, das ist eine der stärksten Produktionen, die ich bisher überhaupt jemals gesehen habe.
Okay.
Von der Box angefangen, die Deckel mit Magneten, den du aufklappst als Unterlage, wo nachher das Buch draufkommt. Wenn ihr euch Screenshots oder du dir jetzt Screenshots anschaust, ja, vom Interior der Box, ne, da sind 21 Missionen, die sind wirklich in so schönen Ordnern in der Box drin, die holst du raus, da ist alles drin, was du brauchst für die neue Mission. Die Helden sowieso. Dann gibt's extra noch so eine Lootbox, da sind dann schöne Umschläge drin mit, es gibt zum Beispiel Bronze, Silber, Gold Rewards, da darf man sich dann Umschlag raussuchen und dann sind da neue Karten drin für alle. Also das ist super gut gemacht. Das ganze Ding kostet allerdings in der Base-Version mit den normalen Pub-Standys 140 Euro. Ne? Das ist auch mal ein Preis. Und jetzt kommt der Hammer, ich würde sogar eigentlich noch das Upgrade-Pack dazu empfehlen.
Ja, auf jeden Fall mit den Acryl-Standys.
Ne? Genau, das ist mein erstes Spiel mit Acryl-Standys. Mann, sehen die gut aus.
Das ist gut, ne?
Also ich kannte das noch gar nicht.
Ich möchte mehr davon.
Absoluter Mega-Fan. Also ich hasse ist jetzt übertrieben, aber diese grauen Miniaturen, ne, die du überall. Ich habe ja selber mal mit dem Anmalen angefangen, aber du machst es dann ja doch nicht mehr.
Irgendwann. Ja, safe.
Ne, irgendwann. Ja. Das ist einfach so ein Zeitfresser und dann hast du da immer die grauen Miniaturen. Aber diese Acryl-Standys, richtig stark. Also wirklich, das sieht so schön aus. Das ganze Spiel ist schön gemacht. Dann das Allerwichtigste, was ich vergessen habe bei dem Spiel, ist ein super Einstieg. Das kannst du auspacken. Und du musst fast null lesen und anfangen zu spielen.
Ja,
und
das, bin ich Fan von.
Also es fängt mit dieser Intro-Mission an, ne, ein bisschen durchblättern mal eben kurz, aber dann geht es sofort los. Und bis dahin hast du noch nichts anderes gemacht. Also du hast noch kein, wie die Story weitergeht oder wie dann die Stadt-Actions sind. Und das kommt dann in der nächsten Box. Ne? Dann öffnest du die nächste Mission, da ist dann ein neues Paket drin. Dann eine neue Anleitung, was ein bisschen nervig ist, weil du nachher so 3-4 unterschiedliche Anleitungen hast, also ja, für jede klar. Eins für Adventuring und eins und so weiter. Aber long story short, super schöne Produktion einfach, sehr, sehr stark. Das Ding kostet aber eben dann auch, ne? Wenn du es mit den Standys kaufst, bei eBay Kleinanzeigen vielleicht für 240 oder so, dass du sowas kriegst, aber das ist halt krass. Schon.
Es kommt aber halt auf Deutsch, ne? Und vielleicht zieht das dann auch nochmal am Preis her, gerade weil es sonst Kickstart-exklusiv ist. Das klingt aber alles demnach, dass du nicht ganz zufrieden bist.
Also.
Mit dem Spiel.
Doch.
Also, dass es nicht matcht für dich.
So, eigentlich sollte es nicht matchen. Und normalerweise bin ich ja ein großer Mechanik-Fan und daher würde mich das schon gerne stören. Aber Und noch besser bin ich eigentlich auch jemand, wo ich immer von mir behaupte, und wahrscheinlich ist es gelogen, dass mich das Look and Feel nicht interessiert. Hier bei dem Spiel.
Es ist definitiv gelogen, wenn ich mir deine Kickstarter-Projekte angucke, die du wächst.
Ja, erwischt. Ja. Aber ich mag ja auch sowas wie Carpe Diem zum Beispiel, wo ich sage, eins der hässlichsten Spiele vielleicht überhaupt von Stefan Feld, aber einfach schöne Mechaniken. Aber hier bei dem Spiel, das steht bei uns unten, ich möchte das weiterspielen. Und bisher fand ich auch die Story nicht schlecht. Also das ist, es ist noch relativ früh, aber es ist tatsächlich wirklich so, wo ich denke, ah ja, das interessiert mich jetzt schon, wie das weitergeht.
Sehr gut.
Und bei den Boss-Mechaniken waren sie extremst kreativ. Und da sind auch wirklich, also ich brauche jetzt nicht weiter ins Detail, da ist aber wirklich viele, viele schöne Überlegungen drin in dem Spiel selber. Kann ich empfehlen, hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Wir werden es weiterspielen. Also ich glaube, man kann es nicht alleine spielen. Generell ist für mich Boss-Battler und Dungeon-Crawler sehr oft ein Solospiel, wo ich mich hinsetze und freue, anstatt Computerspiele mal sowas zu spielen in Ruhe. Das musst du auf jeden Fall zu zweit spielen. Das hat auch mit den Mechaniken ein bisschen zu tun, mit den Boost-Karten und so weiter. Egal, auf jeden Fall zu zweit.
Klingt vernünftig. Also wenn das auf Deutsch rauskommt, werde ich wahrscheinlich den englischen Markt überflutet sehen. Und dann werde ich vielleicht auch mal zuschlagen, tatsächlich. Also wir müssen unbedingt mal eine Boss-Battler-Folge machen. Das ist klar, glaube ich.
Ja, ich würde ja sagen, ich gebe dir das, wenn wir durch sind. Ein großer Nachteil ist, ich glaube, es ist ultra nervig, das wieder zusammenzubauen nachher. Weil du
ja,
wirklich
ja bei jedem
aus so vielen aber da ist es wirklich aus so vielen Umschlägen und dann nachher wieder zu überlegen, in welchem Umschlag war das.
Okay.
Bei dem Spiel gefühlt besonders schlimm.
Ja, aber wegschmeißen willst du es dann ja auch nicht.
Nee, ja auch nee, Quatsch. Nee. Ich sowieso nicht, aber.
Ja, schauen wir mal. Ja, du sowieso nicht, genau. Apropos Kampagnenspiel. Wir machen heute nur die großen Klopper. Auch ein Spiel, was wir zurückgesetzt und wieder jetzt verkauft haben tatsächlich, ist ISS Vanguard. Ich habe im Podcast schon mal drüber gesprochen, deshalb jetzt auch nur ein kurzes Update. Wir haben die Kampagne durch. Nach ungefähr, ich kann jetzt nachgucken, wir haben, glaube ich, genau 21 Partien gebraucht. Und das war allerdings, muss man da jetzt alle, wie nur 21 Partien, so wenig Umfang. Nein, wir haben nicht alles gesehen und wir hatten auch keine Lust drauf, deswegen sagen wir gleich. Wir haben insgesamt etwas mehr als 38 Stunden gebraucht zu zweit. Vielleicht nur noch einen kurzen Hook, warum ist das Spiel so besonders? Es hat eine sehr coole Story, kann ich jetzt nach Abschluss sagen. Es geht darum, dass wir von der Erde ins Weltall geschickt wurden zu den sogenannten göttlichen Koordinaten, die irgendwie in unserer DNS verknüpft sind und wir versuchen herauszufinden, was da so vor sich geht und was bei diesen Koordinaten so ja ist. Das werden wir recht schnell herausfinden und werden dann auf eine riesige Reise geschickt werden in die Weiten des Universums und werden verschiedene Planeten bereisen. Und ich kann sagen, dass die Story definitiv ein großes Plus bei diesem Spiel ist. Vor allen Dingen, weil sie die Dramaturgie extrem gut nach vorne treibt. Wir werden wahrscheinlich irgendwann nochmal über Osworn sprechen. Da fand ich es nämlich gegenteilig. Ich fand, bei Osworn war es so, dass die ersten paar Partien sehr, sehr cool waren. Auch so von dem, wie man in diesen Endkampf reingeführt wurde. Fand ich das sehr gut. Das nimmt leider später ab. Und bei ISS Vanguard war es immer wieder so, dass ich dachte, okay, jetzt haben wir ein paar Mal das Gleiche gemacht. Und mal gucken. Und in der nächsten Partie war plötzlich alles anders. Und es ist storymäßig irgendetwas passiert, das komplett alles erstmal wieder über den Haufen geworfen hat, wofür wir die letzten 3-4 Partien was gemacht haben. Also es hat sehr viele Twists und Wendungen gehabt, was ich sehr gut fand. Und es war wirklich eine Open World. Das fühlte sich nicht immer so an, weil ich dachte so, ja, okay, irgendwie so ein bisschen vorgegeben muss die Story natürlich sein. Und wir haben natürlich dann die Option, bereise ich Planet A oder Planet B, um vielleicht mehr über gewisse Dinge herauszufinden, ja. Aber dass wir am Ende, also dass wir quasi in den finalen Part gehen können, ohne 3, 4, 5 von den 20 Planeten überhaupt jemals bereist zu haben, und aus den anderen haben wir auch noch lange nicht alles rausgeholt gehabt, dass wir das schaffen können, das ist eine Riesenstärke des Spiels. Weswegen wir dann auch das Spiel tatsächlich beendet haben, weil wir gesagt haben, nee, es wäre jetzt, also ich bin keiner, der bei PC-Spielen dann 100% haben muss, aber ich dachte mir auch so, es fühlt sich doch organischer an, auch mal nicht alles gesehen zu haben in einem Kampagnenspiel. Wir haben Entscheidungen getroffen Und basierend auf den Entscheidungen haben wir ein eigenes Spiel gehabt. Ja, das war zwar von dem Rahmen her irgendwie, von der Geschichte her haben das viele erlebt, aber die Planeten, die wir bereist haben, was wir auf diesem Planeten erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, das bleibt unser eigenes Spielgefühl. Und von daher hätte es sich für mich irgendwie nicht so ganz organisch angefühlt zu sagen, okay, vor der Endmission gehen wir noch zu 5 anderen Planeten und machen dann nochmal unsere Basisplanetenerkundung. Das Finale war krass. Also sowohl storytechnisch als auch von der Länge war das viel, viel länger als gedacht. Aber man merkte, die Story hat sich verschiedener Literatur bedient in dem Bereich Sci-Fi, die vielleicht auch jetzt nicht so super bekannt sind. Wobei, es gibt ja jetzt mittlerweile immer wieder, ne, durch Dune oder auch Die drei Sonnen aktuell bei Netflix, gibt es ja immer mehr Aufmerksamkeit. Übrigens, Die drei Sonnen absolut zu empfehlen als Buchreihe, nicht als Netflix-Serie, auf gar keinen Fall. Die habe ich zwar nicht gesehen, aber meine Freundin, und da wurden sehr, sehr viele Sachen leider, ich sag mal, etwas abgeändert. Ne? Und nach dem, was sie mir da so erzählt hat, war ich auch so, oh, okay, dann lieber nicht. Es fühlte sich an wie eine gute Sci-Fi-Geschichte. Mit allem drum und dran. Und was das Spiel trotzdem so besonders gemacht hat, es hat mich nie 100% überzeugt. Das muss man dazu sagen. Ich bin nicht jemand, der sagt, boah, 10 von 10 auf jeden Fall, jeder sollte sich das Spiel kaufen. Warum? Weil ich es nicht so immersiv fand, tatsächlich. Also die Planetenerkundungen hätten für mich irgendwie immersiver sein können. Das war viel, wir versuchen in irgendein anderes Feld zu reisen, würfeln da, machen Würfelproben und lesen irgendwelche Texte. Das, finde ich, hat zum Beispiel Unsettled viel, viel besser gemacht. Also wer eine Immersionsgranate da haben möchte, dann definitiv Unsettled. Aber das Coole bei Ice is Vanguard ist, du hast zwei Phasen im Spiel. Du hast einmal die Schiffsmanagement-Phase, wo du neue Rekruten dir holst, du Leute trainierst, wo du Produktionen machst, wo du forschst, wo du aber auch Probleme an Bord lösen musst. Und danach geht es quasi mit einem Landungsvorgang auf den Planeten raus. Und dieses Zweigeteilte, das hat nachher dann doch das gesamte Spiel getragen. Diese Mischung aus ganz, ganz vielen Sachen. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichte teilweise ein bisschen zu... es war so, dass mir nicht die Crew selber irgendwie krass ans Herz gewachsen ist, so wie man es aus Hard Sci-Fi irgendwie auch kennt. Ne? Es ist eher so eine übergeordnete Geschichte. Das fand ich sehr gut. Wie gesagt, mir hat teilweise einfach ein bisschen die Immersion gefehlt, aber vielleicht war das auch nur mein Problem. Trotzdem war ich sehr zufrieden, dass wir das gespielt haben und kann es auf jeden Fall empfehlen, aber, und das muss man dazu sagen, man muss einfach Zeit mitbringen bei Kampagnenspielen, das ist so.
Ja, das trifft ja auf alle zu. Jetzt natürlich die Standardfrage von mir, wie ist denn das mechanisch? Also ist das anspruchsvoll, muss ich denken, oder ist es im Endeffekt nur, ja okay, irgendwie mache ich jetzt hier die Karte voll und dann komme ich zum nächsten Schritt.
Es ist anspruchsvoll. Wir haben auch einige Partien verloren, wenn man das so sagen kann, wo wir eben das Ziel nicht geschafft haben. Ich denke auch, dass das vom Spiel teilweise auch gewollt war, dass manche Sachen vielleicht schwerer waren, dass wir quasi in Gebiete reingegangen sind, wo wir einfach erst später hätten hingehen sollen, so ein bisschen. Dark Souls-mäßig kriegst du dann direkt auf die Schnüss, wie auch immer. Das Spiel bietet einem zum Glück Möglichkeiten, dann nur halb so schlimm daraus zu kommen. Aber mechanisch ist es viel Würfelproben machen. Also auch das Kämpfen, alles geht über Würfelproben quasi. Das Ganze geht aber auch über ein Kartensystem. Und das finde ich eigentlich ganz geschickt, weil wir mindestens 10 Karten mitnehmen müssen pro Sektion. Also Sektion ist ein Spieler quasi. Wir haben immer mit 2 jeweils gespielt. Und wir da aus Karten aber auch auswählen können. Und wir dann gucken, welche nehmen wir speziell für diese Mission mit. Ist die Mission vielleicht eher, dass wir 4 würfeln müssen oder ist es eher diplomatischer Natur? Und dadurch können wir so ein bisschen unser Kartendeck anpassen und wir können da auch Sachen spielen, um Würfel neu zu würfeln oder besondere Effekte zu haben. Wir können die auch, also es ist ein Multi-Use-Card-System, wobei wir die unteren Effekt nie genutzt haben, komischerweise. Und wir haben es trotzdem geschafft. Das liegt vielleicht an unserer Spielweise. So, kann sein, dass uns das einfach irgendwie einfach nicht gut genug vorkam. Da kann ich nichts zu sagen, aber ich fand's mechanisch war's ganz gut. Ja, es war eher so ein bisschen Abwägen, Risikoabwägung, weil du eben auch gucken musst, wie viel Würfel werfe ich, um mein gewünschtes Ergebnis zu bekommen und was für ein Risiko gehe ich ein und was ist Es hatte dadurch so ein bisschen, dadurch hatte man natürlich schon so ein bisschen Immersion zu gucken, ist der Test jetzt wirklich wichtig? Wir müssen ja auf jeden Fall schaffen, oder ist das so, okay, wir versuchen es und sonst, ja, passiert halt nicht so viel. Ne? Und ich glaube, dass es rein mechanisch nicht trägt. Das ist definitiv so. Ich muss das Thema ansprechen, ich muss die Geschichte ansprechen. Das ist bei dem Spiel definitiv so. Ja.
Ich frage mich ja immer, wenn es die Story und die Progression nicht gäbe, wie viele Partien würde ich von Random Szenarios von dem Spiel spielen, ne? Um sowas zu beantworten immer.
Ja, also ich glaube, für die Mechanik würde ich es nicht spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin eben auch ein thematischer Spieler. Ne? Und vielleicht ist es auch das, weswegen es nachher von mir auch nur so eine 7,5 bis 8 von 10 so insgesamt kriegt, weil ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt auch gut, so, wir haben das jetzt auch genug gespielt, wir haben eine schöne abgeschlossene Geschichte gehabt, aber es hat eben auch 21 Partien getragen, so, was muss ein Spiel sonst noch können?
Ne? Ich wollte gerade sagen, daher, also das kommt ja auch nicht allzu oft vor.
Ja.
Ist der Designer von Tainted Grail, ne, wenn ich das richtig sehe, und hat ja trotzdem auch bei BGG auch 8,6 immer noch. Ne,
ja. Mit sicherlich auch wegen der Geschichte. Ja. Sicherlich wegen der Geschichte. Okay. Es ist eher so ein Würfelmanagement, könnte man sagen. Knallhartes Würfelmanagement. Ne, mit sich ändernden Planeten, ändernden Voraussetzungen. Ich fand's cool. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man sagt, man möchte ein gutes Kampagnenspiel haben. So, dass eine gute Geschichte hat. Man ein gutes Kampagnenspiel ohne gute Geschichte haben will, okay, dann ist noch was anderes. Aber wenn man wirklich auch sagt, okay, das interessiert mich, und ich muss sagen, ich bin bis zum Ende sehr, sehr gerne dran geblieben bei dieser Geschichte. Ja, und von daher, ja, von mir gibt es auf jeden Fall ein Go. Was nicht hast schlecht. Du denn mitgebracht?
Ja, ich gelobe auch gleich Besserung, aber ich habe noch mal ein Spiel in der Kategorie viel zu teuer, viel zu große Überproduktion.
Wir machen heute echt, wir werden nachher noch günstiger.
Genau. Ich wollte sagen, ne, wir gehen langsam runter, aber wir reden trotzdem über, also kommen jetzt von der Art des Spiels trotzdem zu einem Spiel, welches ich in den anfänglichen Kennerspielbereich einordnen würde, und zwar Foundation of Rome. Ja. Foundation of Rome war jetzt neu wieder im Kickstarter, und der wurde, also schon die zweite Runde, soweit ich weiß, und das wurde neu aufgelegt. Und Foundation of Rome ist von der, ich weiß gar nicht, ne, was ist die Komplexität bei BGG? Schauen wir mal eben.
1,97,
das passt hervorragend, würde ich sagen. Es ist nämlich zum Beispiel, es gibt einfach nur drei unterschiedliche Aktionen. Nämlich baust du entweder eines deiner Gebäude auf ein Feld, was du dir mit deinen Mitspielern teilst, oder du reservierst dir ein Grundstück auf genau diesem Feld. Und die dritte Aktion ist, du kriegst Geld dazu, Einkommen, um dir neue Grundstücke zu kaufen. Das Grundstücke kaufen erinnert ein bisschen an Kuttner Hora. Mhm. Und das ist eigentlich schon das komplette Spiel. Ne? Du suchst dir, das ist so ein größeres Tic-Tac-Toe, und versuchst dir dort dann eben ein Grundstücke zu kaufen, manchmal natürlich zusammenhängende, um größere Gebäude bauen zu können. Manchmal willst du aber auch strategische Positionen in der Nähe des Gegners haben, weil der dort Gebäude gebaut hat. Und bei den Gebäuden gibt es auch nur drei unterschiedliche Kategorien, nämlich Gebäude, die die Bevölkerung geben, was einer der größten Einkommensquellen für Siegpunkte ist. Und natürlich geht es hier wie auch in jedem anderen Spiel um Siegpunkte. Und die anderen Gebäude geben dir Geld, mit dem du dir eben diese Grundstücke kaufst, und auch Siegpunkte. Und die dritten Gebäude geben dir nochmal speziell nur Siegpunkte. Das Schöne bei dem Spiel allerdings ist erstmal, fangen wir erstmal mit der Produktion selber an, auch hier wieder krass übertrieben eigentlich. Und das ist, also für das,
so wie Stefan-Spiel ist das.
Ja, absolut. Also wenn ihr jetzt sowieso sagt, ich muss aufs Geld achten, dann springt einfach zum nächsten Spiel. Ne? Dann ist hier auch nicht viel zu holen. Und was ich bei dem Spiel, was ich glaube, einzigartig finde, ist, wahrscheinlich ist es nicht einzigartig, aber zumindest in meinem Wissenshorizont, ist, dass du, also so ein ich kenne kein anderes Spiel in dieser simplen, in Anführungsstrichen, Komplexitätskategorie, was so eine große Produktion hat. Ne? Also die Gebäude sind aus Plastik, die haben dieses, wie sagt man, Sundrop, ne, mit diesen Schatten drauf. Ja, ja. Das ist super schön einsortiert in einer sehr schönen Box, was übrigens auch zum tatsächlich zum Setup führt. Ne? Das ist super schnell aufgebaut. Du holst die, jeder Spieler hat so eigene Trays, aus denen du dann auch die Gebäude rausnimmst. Da sieht, darunter steht noch, welche Siegpunkte die sind und so weiter. Also es ist wirklich sehr sinnvoll auch produziert und nicht nur sehr gut aussehend.
So ein bisschen und erinnert das dann an Planet Unknown, ne? Von der Idee.
Ja,
dass du rausholst und, genau. Und losspielst, ne?
Und ich würde es auch partiell da drin einordnen. Also wenn du Planet Unknown gut findest, dann ist die Chance recht groß, dass du das hier auch gut findest. Mhm. Ich glaube, beide haben zum Beispiel auch die Ähnlichkeit, dass du relativ easy starten kannst und bei Planet Unknown dann mit den individuellen Planeten ein bisschen komplexer wirst. Was dieses Spiel hat, ist unendlich viele kleine Module. Und das hat so einen leichten Touch von Tavernen vom tiefen Tal, welches in seiner ursprünglichen Form ultra simpel ist. Und wenn du alle Sachen hinzugefügt hast, ja, ist es schon eher ein Expertenspiel als alles andere. Und hier hast du ähnliche Möglichkeiten. Wir haben noch nicht alles ausprobiert, aber da steigert sich auch nochmal deutlich die Komplexität. Du hast so asynchrone Spieler-Powers, so, also dass jeder so eine eigene Fähigkeit hat, geheime Missionen, öffentliche Missionen, Monumente nochmal sind so Spezialgebäude, die du per Zufall aussuchst. Im neuen Kickstarter war auch nochmal so eine neue Erweiterung dabei, die haben wir tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht noch ganz kurze Mechanik-Info. Es gibt eine Spezialmechanik, die das Spiel besonders interessant macht. Und zwar kannst du nachher deine Gebäude wieder überbauen. Und das führt dazu, dass du am Ende doch schon so einen richtigen, dann da sitzt und wirklich so ein bisschen am Min-Maxen bist und überlegst, okay, wenn ich hier nochmal die Grundstücke behältst du quasi, aber kannst dann im Laufe des Spiels, wo du vielleicht am Anfang nur ein oder zwei kleine Einser-Gebäude sozusagen hattest, dann solche größeren Sachen drüber bauen. Ich finde, das spielt sich mit 2, 3 und 4 Spielern super. Es geht auch zu 5. Obwohl das jetzt so ein Spiel ist, nicht so ein Flip'n'Ride, wo alle gleichzeitig spielen, sondern es sind relativ schnelle Züge hintereinander. Und gerade wenn das Spiel weiter fortgeschritten ist, bist du schon auch sehr am Überlegen, okay, wo könnte ich jetzt als nächstes hin? Es ist für dich relativ relevant, auch was die anderen machen, weil du Gebäude hast, die Punkte bekommen, je nachdem, was die benachbarten Gebäude sind. Und ist für uns bisher, also wir haben sehr viel zu zweit auch gespielt, absolute Überraschung, weil ich tatsächlich dachte, am Anfang, als ich mich so mit den Regeln beschäftigt habe, oh ja, keine Ahnung, muss das sein? Aber wenn man das spielt, kommt, glaube ich, so ein bisschen der Clou währenddessen, dass du auch viel mehr überlegst. Du musst auch gerade im Zweispielerspiel gucken, was du dem anderen wegkaufst, ne? Damit er dann nicht irgendwas gute Kombinationen hat oder schauen, dass du Gebäude hast, die bei ihm gut platziert sind. Und obwohl es so simpel ist, macht es echt viel Spaß, spielt sich in unter einer Stunde. Und ist natürlich aber eben einfach ein teures Ding. Und das ist jetzt etwas, wo die Mehrheit der Leute sagen wird, okay, wenn ich so was Simples habe, dann ja,
ich gehöre da auch zu.
Irgendwas, I know. Und ich sage auch vollkommen legitim. Und für die ganz, ganz wenigen, die sagen, das will ich auch mal haben, das ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Also ich mag es bisher sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt 4, 5 Partien. Aber
das ist ja schon mal was, ne?
Ist definitiv ein für die Leute, sagst, ich möchte mal was investieren in so ein Spiel, wäre das eine Möglichkeit, aber ja klar. Ne? Also das ist einfach auch ein stolzer Preis.
Ja, aber das klingt nicht uninteressant, aber die Frage ist dann auch, also würdest du sagen, es trägt sich dann auch sehr über die Haptik oder würdest du sagen, wenn man es jetzt billig produzieren würde, dann wäre es auch ein gutes Ding?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und ich weiß
wahrscheinlich eine Mischung,
darauf,
ne?
Ich weiß die Antwort darauf nicht. Ja. Es ist, das sieht auch schon schick aus, ne? Auch wenn du die Gebäude nachher, ne? Ich habe dir auch Fotos geschickt.
Sieht klasse aus, ja.
Das ist schon fein, wenn das da ist. Die Mechanik ist schön. Also es ist schon ein schönes Min-Maxing. Und jetzt die Frage, wenn du das mit Pappdingern hast, würdest du mal es kaufen wollen, ne?
Ich würde tippen, wahrscheinlich nein, ne?
Ich weiß nicht. Frag mich in einem Monat nochmal.
Ich frage dich in einem Monat nochmal. Wir hatten ja eh vor, irgendwie nochmal einen Halbzeitreport zu machen, wie es so in diesem Jahr bisher aussah bei uns, was hat sich so gehalten. Da können wir dann nochmal gucken, ob du es dann noch ein paar Mal mehr gespielt hast.
Designer übrigens Emerson Masucci. Ne? Mhm. Aber mal schauen.
Okay, von teuren Spiel zum nächsten teuren Spiel.
Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das war tatsächlich eine Sammelbestellung, die ich zum ersten Mal über das große Unknowns-Brettspielforum gemacht habe. Und per Zufall
schon Angst,
so ein bisschen. Ja. Und tatsächlich, vielleicht noch kurze Anekdote dazu, ich hatte schon Angst, weil wie läuft sowas ab? Das schreibt dich random jemand an und sagt, hier, ich habe gehört, du bist an dem Spiel interessiert. Und erzählt einem dann hier, wir machen eine Sammelbestellung und du überweist dann auf Verdacht irgendwo Geld nachher hin und hoffst einfach, dass das Spiel irgendwann ankommt. Und tatsächlich habe ich nicht ins Klo gegriffen und der Preis war tatsächlich dort erheblich günstiger.
Ja. Naja, wo der Preis nicht erheblich günstiger war, doch, wobei es stimmt gar nicht. Ich habe es auf dem Gebrauchtmarkt gekauft, es war tatsächlich wenig benutzt. Ebenso, wieder über 100 Euro. Ich merke schon, es zieht sich durch die Folge wie ein roter Faden. Es geht um den nächsten Lacerda. Meine Güte, muss ich dir sagen. Ich habe tatsächlich auch, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass ich auch Kanban gespielt hatte, ne? Das mochte ich auch gerne. Ne?
Das mag ich sehr gerne. Er ist auch der Einzige, den ich kenne.
Tatsächlich, meine Freundin ist bisher noch nicht so ganz warm gewesen mit den Lacerdas. Bei Kanban hat sie tatsächlich relativ schnell einen Dreh rausgehabt und sagte auch, für sie ist das zugänglichste Spiel, also noch weit vor Gallerist. Ich glaube, das ist einfach, wem was liegt. Ich finde, Kanban ist auch ein fantastisches Spiel. Ich denke aber, darüber wurde auch schon sehr, sehr viel gesprochen. Also ich glaube, über Kanban kann man sagen, was man will, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, es ist ein fantastisches Expertenspiel. Ja, schöne Mechanismen, irgendwie auch fluffig dabei mit einer richtigen Härte trotzdem irgendwie. Und mir ist aufgefallen, okay, Lacerda ist das, was typisch für Lacerda ist, ist einmal Thema, ne, dass das Thema ein bisschen ungewöhnlicher ist vielleicht. Und vor allen Dingen diese Kettenaktion. Ne? Ich mache das und mache noch nebenher das oder nutze dies, um noch da noch was hinzuzufügen. Mhm. Und der Lacerda, der das jetzt völlig auf die Spitze getrieben hat, ist Inventions. Und ich habe viel über dieses Spiel im Vorfeld gehört, was mich abgeschreckt hat. Ist jetzt nur noch komplex, damit es komplex ist. Und das will auch keiner mehr spielen. Das ist ja, ne, also das macht überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und
4,7, ne? Complexity Rating ist, bei BGG. Also,
ja, es ist das komplexeste Spiel meiner Sammlung. Tatsächlich. Das muss man klar sagen. Es geht thematisch darum, dass wir Ideen haben, die wir der Welt präsentieren wollen und die Menschheit voranschreiten. Das beginnt natürlich in dem frühen Zeitalter und geht dann bis zur Neuzeit. Man kann sogar Brettspiele tatsächlich entwickeln, fand ich auch sehr süß. Als Promokarte allerdings fand ich trotzdem ganz nett. Und man braucht natürlich immer irgendwie ein Vorwissen, was schon erforscht sein muss. Ne? Also um irgendwie, jetzt fehlt mir natürlich das Beispiel, um zum Beispiel die Druckerpresse zu erfinden, muss zumindest Papier schon mal erfunden sein. So, ne? Und das sind noch so die einfachsten Dinge. Also es ist wieder irgendwie mechanisch logisch auch. Ne? Und was aber das Krasse an diesem Spiel ist, ich werde nicht auf alles eingehen. Das funktioniert nicht. Dafür ist das Spiel viel zu komplex. Es ist ein typischer Lacerda mit dem einen Kniff. Und ach so, nee, das andere, was ich für Lacerda extrem bezeichnend finde, und das ist mir bei Inventions klar geworden, ist Worker Placement mit sich nicht bewegenden Workern. So, du hast bei On Mars deine Worker platziert. Ja, also wir platzieren unsere Worker und die bleiben. Hallo? Scheiße. Ja. Hörst du mich?
Ja.
Bei mir hat sich gerade alles aufgehangen. Hallo?
Technik? Der Simon ist ja da.
Okay, du siehst mich auch wahrscheinlich nicht, ne?
Ich sehe dich noch, ich höre dich noch, alles gut.
Das ist sehr weird. Wenn du mich nicht mehr hörst, sag Bescheid. Nee, das bringt auch nichts. Das ist, bei mir ist gerade alles.
Jetzt sehe ich dich auf jeden Fall nicht mehr.
Das ist doch schön.
Ja, doch.
Jetzt sehe ich dich. Ach ja. Mensch, irgendwas ist hier gerade faul. Ja, mal gucken, ob ich das rausschneide. Mir egal. Wer jetzt noch dran bleibt, Bonus. Ja. Tatsächlich, jetzt kann ich, doch, ich kann wieder rumswitchen. Ich wollte gerade noch mal auf das Board schauen. Was meine ich damit? Bei The Gallerist hast du 4 Aktionsfelder. Du hast dein Meeple da drauf, deine Worker-Figur, und die kann von anderen rausgeschmissen werden, wenn die gleiche Aktion benutzen wollen. Bei Kanban blockiert die Sandra zum Beispiel vehement die Worker-Felder, aber auch die anderen bewegen sich ja in einer bestimmten Reihenfolge. Bei On Mars hast du, je nachdem, wann du die Aktion machst, ja auch die Felder noch auf der Mars-Seite zum Beispiel blockiert, bis du wieder auf den Mars reist, auch für alle anderen. Also er hat irgendwie es geschafft, dieses Worker-Placement so fies zu machen, dass du einfach die ganze Zeit die Felder blockierst. Und bei Inventions ist es jetzt auch ähnlich. Wir haben nur 3 Worker und insgesamt 10 mögliche Aktionen, aber wir können immer nur eine von beiden ausführen in einer Reihe. Ach, es ist zu kompliziert. Es ist auf jeden Fall ein krasses Mangel-Management-Aktionsding. Und das Geile bei diesem Spiel ist, ich muss einfach so sagen, du überlegst, okay, ich würde jetzt gerne das machen. So, bei jedem anderen Spiel wäre es das Sinnvollste zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt die Aktion. So, dann stelle ich meinen Worker auf die Aktion, mache die Aktion. Bei diesem Spiel geht das entweder nicht oder es ist nicht das Sinnvollste meistens, weil man könnte auch eine andere Aktion machen und als Folgeaktion oder als Special mache ich die Aktion, die ich vorher machen wollte. Also es sind keine Nebenaktionen, die du als Zusatz machst, sondern es sind vollwertige Spielzüge, die du quasi dadurch, dass du bestimmte Sachen in bestimmten Reihenfolgen, wie auch immer machst, dir freischaltest. Also er treibt es wirklich auf diese Spitze, zu sagen, ich mache jetzt die Aktion, dann mache ich die Aktion und dadurch kann ich noch die Aktion auslösen und die Aktion. Und das ist natürlich für Menschen mit AP-Anfälligkeit, also Analysis Paralysis, die sehr viel überlegen, sehr, sehr heftig. Ich muss auch sagen, der Kopf tat auch beim ersten Spiel ziemlich weh. Und ich muss sagen, ich wusste auch nicht so ganz, ich hatte gar keine Ahnung, was wir da gemacht haben. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Und beim zweiten Mal dachte ich so, okay, jetzt habe ich so ein bisschen raus. Und beim dritten und vierten Mal denke ich so, ja, das ist gut, das ist clever. Und jetzt haben wir es, glaube ich, schon, 6, 7 Mal gespielt und ich muss sagen, oh, das ist genial. Also tatsächlich würde ich, Gallerist wird immer mein Favorit bleiben, aber auch Kanban ist ganz weit oben und genau so weit oben ist auch Inventions. Also ich finde es richtig genial. Ich mag es aber auch optisch gerne. Ich finde, zu zweit gibt es leider einen Bot, der quasi auch Erfindungen teilt und miterfindet. Ich finde ihn aber sehr gut umgesetzt. Also der stört mich nicht so, dass ich sagen würde, man kann es zu zweit nicht spielen. Ich denke, zu dritt ist es am besten. Aber tatsächlich, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt und ich möchte es auch niemandem erklären, dieses Spiel. Also das ist auch wieder so ein typisches Lacerda-Ding. Never ever werde ich das jemandem erklären. So, da kann er mir, oder er bietet mir 100 Euro. Okay, vielleicht so. Aber das ist so ein Umfang.
Also Kanban ist ja leicht zu erklären, hätte ich immer gesagt.
Ja, würde ich auch sagen. Auch Gallerist geht, aber es ist dann immer doch mehr, als man denkt. Und Inventions ist vom Umfang her das Krasseste. Ne, du hast da noch dies und du hast so ein ganzes Büchlein, das du aufklappen kannst, um diese Bonusplättchen dir alle anzuschauen, die du während des Spiels dir reinpuzzeln kannst. Du hast eine zweiseitige Spielerhilfe, wo die Aktion und was du in den Aktionen noch zusätzlich machst, aufgelistet sind. Es ist das komplexeste Spiel, was ich in meiner Sammlung habe, aber es ist definitiv auch eins der besten. Also ich bin sehr begeistert, mag Lacerda aber auch so gerne und ich würde sagen, jemand, der noch kein Lacerda gespielt hat, lasst erstmal die Finger vielleicht davon, spielt lieber Kanban, The Gallerist oder und Mars, finde ich persönlich, ist das Schwächste von denen, die ich bisher gespielt habe.
Also du sagst auch Inventions über On Mars.
Ah, wesentlich. Also für mich ist On Mars so eine 7, 7,5 von 10. Ich spiele das gerne, aber es ist jetzt kein Meisterwerk.
Und Inventions hast du wirklich super clever. Da hat sich jemand krass viele Gedanken gemacht.
Also bei Gallerist und Kanban bin ich bei beidem bei einer 10 von 10. Und bei Inventions bin ich aktuell bei einer 9 von 10. Also das wird auch aufgrund dessen, da es so komplex eigen ist, wenn du dich wirklich klug fühlen willst, dann spielst du dieses Spiel. Weil wenn dein Einzug mal so funktioniert, wie du dir das vorstellst, und du mit dem Zug dir etwas freischaltest, was du danach aktivieren kannst, ne? Also dir irgendwie eine Ressource oder beziehungsweise eine Erfindung holst, die du dann nutzen kannst, und daraus kannst du, ey, du fühlst dich wirklich, als wärst du the brain, ne? Und ich mag das. Und das ist, ja, ist einfach super. Ich mag das sehr gerne, aber das ist auch kein Spiel, was du einfach mal mit zum Spieletreff bringst. Da brauchst du schon eine Gruppe, die Bock drauf hat. Aber ja, auch für den Preis natürlich. Aber ich freue mich darauf, was er dann demnächst nochmal macht. Aber ich nehme das zurück. Ne? Also ich hab immer wieder gehört, es ist nur komplex, damit es komplex ist. Nein, es ist genial. Es ist richtig gut designt und es ist genau das, was Lacerda kann. Und ja, ich denke, Leute, die Lacerda-Style mögen, die sollten sich das mal angucken. Alle anderen, glaube ich, können erstmal sich was Gediegeneres suchen. Vielleicht ja was von dir, Stefan.
Ja, kommen wir sofort zu. Aber ne, noch einfach zur Einordnung. Man wird wahrscheinlich sagen, bei Lacerda, man hat Gallerist und Kanban so als die beiden Einstiegstitel.
Ja.
Und dann eben zumindest bis jetzt aus deiner Sicht Inventions so wirklich, als wenn du sagst, okay, die sind mir schon fast zu leicht. Ich will die nächste komplexe Version davon haben.
Ja, so könntest du das sagen. Ja, ja, also Inventions. Ganz ehrlich, wenn du Kanban mit Inventions vergleichst, so, dann denkst du dir, ach krass, das ist ja ein Kinderspiel, so gefühlt, ne, in dem ersten Augenblick. Ja, ja. Und das ist okay. Ne, das darf auch erlaubt sein. Und man merkt irgendwie, ist Lacerda challenged sich da auch selber ein bisschen. Und klar, er verliert dabei leider auch viele Leute. Das ist so, weil viele Leute dann auch sagen, okay, das ist, glaube ich, jetzt dann doch zu krass. Aber ich bin dabei. Und ich bin gespannt, was er noch macht.
Tja.
Gucken wir mal. Genau, gucken wir mal. Gut, was hast du noch Schönes mitgebracht?
Ja, wir werden günstiger, ne? Wir werden
bei mir auch jetzt noch.
Jetzt wieder. jetzt glaube ich auch zwei Spiele, die ich sagen würde, die so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie reingehen. Und zwar fangen wir mal an mit einer neuen Entdeckung von mir, die aber schon ein deutlich älteres Spiel ist, und zwar reden wir über Lewis and Clark.
Ja.
Und Lewis and Clark, das ist ein Spiel, das habe ich damals vor allem im Kontext von, ich weiß nicht wieso, Imperial Settlers sehr viel gehört. Wir haben eine Zeit lang sehr viel Imperial Settlers gespielt. Ich weiß, du magst es nicht so gerne. Wir sind nach wie vor große Fans davon.
Meine Freundin mochte es gar nicht gerne. Ich habe.
Ach so, ja.
Das war so ungleich.
Ganz genau umgekehrt. Duell.
Da durfte ich es direkt verkaufen. Eins der wenigen Spiele, die wir dann aufgrund dessen auch direkt verkauft haben. Und sagt, das spiele ich nicht mehr.
Habt ihr diesen Nachfolger? Wie heißt der noch?
Ich weiß, was du meinst.
Steht hier.
Imperial Miners meinst du aber nicht. Du meinst das das mit dem Eisfischen-Ding da, ne?
Ja, ja, genau.
Nee, habe ich nicht gespielt. Empires, ach, keine Ahnung, ist auch egal. Nee, habe ich auch nicht gespielt.
Wir reden nicht über Imperial Settlers, sondern über Lewis and Clark. Lewis and Clark.
Das habe ich aber gespielt, tatsächlich.
Ein Rennspiel, und das ist ja, ich sprach ja vorhin gerade schon so gelangweilt über Siegpunkte, und ich finde das ja mal eine ganz schöne Abwechslung, einfach eben nicht den Punktesalat zu haben, sondern wirklich zu sagen, okay, du hast hier eine Rennstrecke. Generell ist, würde ich sagen, typisches Eurogame und ja, spielt sich in so knapp einer Stunde runter. Ich habe es bisher auch nur zu zweit gespielt. Die große Besonderheit bei dem Spiel ist, also hat mehrere Besonderheiten, aber das ist ja nach dieser wahren Expedition nachempfunden. Ach so. Die Anleitung beschreibt das nochmal deutlich besser, aber die Stadt Louisiana wurde abgekauft von den Briten, was auch, bin da historischer Banause, kriege das nicht mehr so hin. Und dann die beiden Forscher, Expeditionisten machen dann eben, erkunden Louisiana. Irgend sowas. I don't care. Mechanik. Darüber reden wir jetzt. Und da sind nämlich tatsächlich ein paar sehr gute dabei. Generell, wir haben eine Kartenhand. Es gibt zwei Möglichkeiten, Aktionen auszuführen. Entweder spielst du eine Karte von deiner Hand oder machst eine Aktion auf dem Spielbrett mit deinen Indianern, mit deinen Workern. beides haben sehr schöne, interessante Mechaniken. Nämlich, wenn du eine Karte spielst, musst du diese Karte verstärken. Entweder um 1, 2 oder 3. Und das machst du, indem du andere Karten von dir dazu spielst. Das heißt im Umkehrschluss, das sind Karten, die du dann selber nicht mehr spielen kannst. Also Multi-Use-Cards. Ne? Also du hast quasi eine Aktion auf der Karte und du hast dann eine Zahl von 1 bis 3 auf der Karte, die du dann eben nutzen musst, um eine andere Karte auszuführen überhaupt. Und das allein führt dann immer dazu, dass du dann am Planen bist und am Schauen, okay, was mache ich, wenn ich die Karte, die würde ich gerne spielen, aber da muss ich euch die andere Karte zur Unterstützung. Sehr, sehr schön gemacht. Also wirklich gefällt mir da in der Hinsicht schon gut. Und dann gibt's quasi auf dem Brett ebenfalls eine interessante Mechanik, nämlich wenn du dort Indianer reinsetzt, um dort auf dem Spielbrett irgendwelche Aktionen zu machen, gibt es immer die Möglichkeit, dass jemand anders die sozusagen zu einem gewissen Zeitpunkt einsammelt und für sich mitnimmt. Du hast quasi keinen eigenen Worker, sondern man teilt sich sozusagen ein bisschen die Worker, so, beziehungsweise kann die Indianer von den anderen nehmen. Mit der Logik würde man jetzt sagen, ja, da macht es vielleicht ja gar keinen Sinn, irgendwelche Indianer da einzusetzen und alle Aktionen dort zu machen. Darum muss man dann wiederum auch bedenken, dass je mehr Indianer und auch andere Sachen du machst, umso mehr Kosten zahlst du nachher. Denn das alles hat sozusagen seinen Preis, ne, weil du hast ja ich habe jetzt die Neuauflage in der ursprünglichen Version, wurde das noch ein bisschen anders gelöst. Ja, aber ja. Du hast sozusagen deine Boote vor dir, die dir quasi ein gewisses Kontingent bieten, in denen du Ressourcen und eben auch diese Indianer speichern kannst für den nächsten Tag. Und die kurze Variante ist, je mehr, desto teurer wird es und desto langsamer ist dann wiederum deine Expedition. Und das ist schon mal generell einfach es ist overall einfach für mich ein sehr schönes Mechanik-Meisterwerk. Ne? So ein bisschen ähnlich wie du gerade begeistert da über Inventions gesprochen hast, habe ich gesagt, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Ne? Das heißt alles Hand und Fuß, das ist gut zusammen einfach durchorchestriert und macht ganz viel Spaß. Ne? In der Downside könnte man sagen, das ist so ein bisschen, ich tausche blaue Cubes gegen rote Cubes. Ne? Das wäre so ein bisschen so ein Kritikpunkt. Das, ne? Sehr Eurogame-mechanisch. Du hast ja deine Ressourcen. Ich finde das ganz nett gemacht, weil alle Ressourcen haben auch wiederum so einen eigenen Purpose, würde man sagen, so einen eigenen Grund. Wofür brauchst du die? Ne? Ob du dir neue Karten dazu kaufst oder eben dann für Kanu bauen oder eben deine Pferde bauen. Du musst dir generell eine gute Strategie ausdenken und so weiter. Vielleicht noch erwähnenswert, Artwork von Vincent Dutré.
Ja,
und
das ist herausragend.
Die Karten haben alle auch eine Bedeutung. Ein kleiner Negativpunkt ist aus meiner Sicht die Ikonografie. Also da hätte ich mir deutlich mehr, also das muss man schon viele Partien gespielt haben, bis das intuitiv rüberkommt. Gerade
ich glaube, das ist auch das Alter. Na, das ist die Ursprungsversion von 2013.
Ich schreibe da kurz den Text drauf. Also da geht jetzt das Artwork auch nicht drauf. Ja. Sag, schreib mir bitte kurz, was die Karte macht. Also so oft bist du da am Nachblättern und denkst, okay, ja, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber sicher erzähle ich gleich nochmal nach. Das fand ich schon ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt auch erst ein paar Mal gespielt, aber bisher fand ich das wirklich ein schönes Ding, also ganz reines Ding. Allerdings, jetzt kommt noch meine größte Sorge momentan. Für mich Wettlauf nach Eldorado, eines der meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da bin ich gespannt, wie sich das, also die konkurrieren schon miteinander aus meiner Sicht. Ne? Das ist schon beides Rennspiele. Wegen Wettrennen, wegen Deckbuilding, ne, so ein bisschen Strategie überlegen, wie man da hinkommt. Also das ist für mich so, wo ich überlege, spiele ich das oder das. Und da bin
auch
ich gespannt.
Auch von der Komplexität her?
Nee, also von der Komplexität hätte ich gesagt, ist natürlich Lewis und Clark deutlich mehr nochmal ein bisschen. Ne? Bei Wettlauf nach Eldorado wiederum würde ich sagen, das ist schon, also ich habe einen guten Freund, mit dem wir das regelmäßig spielen und das ist schon sehr kompetitiv dann.
Okay, das glaube ich, liegt dann auch an der Masse, die ihr das gespielt habt.
Genau. Aber hier, also ich bin erstmal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich sage auch gar nicht, dass das schlechter ist. Bin auf jeden Fall erstmal super happy mit dem Spiel. Freue mich, dass ich das habe. Und das ist so.
Man kann schon beides haben. Ich glaube, das ist so.
Okay. Ja, ich sowieso. Ne? Also das ist keine Sorge, ne? Also so schnell wird dir nichts verkauft. Ja. Aber da denke ich, ist ein wirklich tolles Ding. Wichtig, ne, für wen ist das was? Das ist halt so, es ist jetzt kein Heavy-Euro-Game. Also wenn du Las Herda-Spieler bist und nach Las Herda bist du hiermit nicht happy, ne? Das ist schon klar. Ne? Das ist so in dieser Kategorie von Maglev Metro, würde ich sagen. So vom Komplexitätsgrad, von der Spielzeit her ist das so ein bisschen in dieser Kategorie.
Also ich muss sagen, mir hat es damals nicht so gut gefallen, als ich es gespielt habe. Das lag daran, das hast du eben, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, es fühlt sich ein bisschen so Ressourcengetausche an. Und ich fand auch diese dieses Worker-Placement-Ding fand ich irgendwie auch, es wirkte irgendwie auch so ein bisschen altbacken auf mich. Also für mich war das so ein typisches, schon tausendmal gesehen. Das Einzige, was mich so wirklich überzeugt hatte, war eben dieser Racing-Mechanismus. Wer zuerst durchkommt, gewinnt. Und das finde ich cool. Inwiefern das Thema jetzt auch kritisch noch zu betrachten ist, das ist halt dann auch nochmal die Sache. Ne? Klar, es heißt hier, dass irgendwie die Native Americans irgendwie jetzt uns geholfen haben. Inwiefern das nachher auch wirklich geschichtlich korrekt ist, keine Ahnung. Ne? Gerade in Zeiten, wo auch, naja, auch Filme, ne, darauf vielleicht so ein bisschen Acht geben und wo man auch echt schauen muss, ne, Kolonialisierung nicht immer so doll, eigentlich nie so richtig, ne, für die Native Americans, ich weiß nicht, aber ich glaube, das kann man bei dem Spiel trotzdem ausblenden, ne. Weil du eben erwähnt hattest, dass es auf einer wahren Geschichte basiert, da fragt man sich natürlich immer, wer diese Geschichte erzählt.
Absolut, ich bin da, glaube ich, deutlich unempfindlicher als du, ne? Mechanik über alles. Aber noch kurz zum Worker-Placer-Mechanismus, den fand ich eigentlich sehr innovativ. Also auch mit dieser, also im Zweispielerspiel ist das schon so ein bisschen, dass du guckst, wer spielt was, wann, wo, an welche Stelle. Und dann hast du ja eben diese Karte, dass du ja quasi alle Indianer wieder einsammelst, was ich so nicht kenne. Und dass du dann überlegst, wie viel möchte ich jetzt haben, wie viel brauche ich.
Das fand ich auch cool.
Also fand ich so nach dem Motto, das habe ich so in der Form noch nirgendwo gesehen. Und ich liebe es vor allem ja immer, wenn Interaktion, was machen die anderen? Ja. Nicht jeder spielt vor sich her, fand ich daher also eher sehr sympathisch.
Nee, das fand ich auch gut. Ich fand nur die Worker-Felder an sich, also was man auf diesen Feldern macht, die wirken für mich relativ generisch. Ne? Also so wirklich dieses 0815. Gut, das war damals natürlich noch mal weniger 0815, als es heute ist, aber ja. Also ich denke,
auf der anderen Seite, ich glaube, das ist schon so ein cooles Engine-Builder-Ding, ne? Dass du willst ja auch in der Regel, gewinnst ja nicht mit den Basiskarten, sondern du guckst ja dann, dass du irgendwelche Karten kaufst, die dann, keine Ahnung, irgendwie 7 Felder auf dem Fluss oder sowas, und dann versuchst du, was brauchst du dafür, darauf zu optimieren. Und im Endeffekt ist das ja oft bei anderen Spielen auch so. Das ist jetzt vielleicht bei hier jetzt nicht mehr so modern gut verpackt, ja, aber
ich fand es nachher einfach, also es war einfach nachher nicht so ganz meins, aber das macht ja auch gar nichts. Ne? Also ich glaube, das Spiel hat schon seine feste Fangemeinde, ne? Das muss man schon sagen.
Ja. Na gut, Simon, was hast du noch
für uns? Ja, was für ein Spiel, auch eine feste Fangemeinde. Ich muss eine Lanze brechen. Ich muss eine Lanze brechen für ein Spiel, was dem völlig zu Unrecht die ganze Zeit getan wird. Also jetzt, ich kann schon nicht mehr richtig reden.
Jetzt weiß ich nicht.
Du weißt, welches Spiel ich meine.
Nein.
Ein Spiel, was in der Boardgame-Geek-Liste ganz weit oben ist, ever, auf Platz 14, um genau zu sein. Und es geht um das beste Zivilisationsspiel auf dem Brett. Und das ist Through the Ages von Vlada Shvatil. Und ich muss meine Top 3.
Designer. Ich habe Vlada Shvatil genannt in der Session.
Ich muss sie zurücknehmen. Ich muss zurücknehmen. Es tut mir leid. Also, Vlada Shvatil, ich habe lange über deine Worte nachgedacht. Ne, auch mit diesem. Ich muss dir da recht geben, was du zu John DeClair gesagt hast. Das sind alles gute Spiele, aber davon ist keins eine 10 von 10. Ne, und du hast recht. So.
Das ist.
Und wenn ich mir dann Vlada Shvatil. Wenn ich mir dann Vlada Shvatil angucke mit Galaxy Trucker, mit Codenames to Add und jetzt mit Through the Ages, dann weiß ich nicht, wie mir das passieren konnte.
Also weil ich noch mal kurz Ages noch nicht gespielt habe. Jetzt driften wir natürlich ab. Was ich da bei dem so beeindruckend fand, und das haben wir ja in der Folge schon gesagt, ist einfach die absolute, also wo du sagst, das ist jetzt eben nicht der Lacerda, der immer das macht, und der kennt sich super drin aus, sondern hey, Codenames, hier Partygame quasi, ne? Galaxy Trucker, was auch immer, Mage Knight, so ein wirklich dickes ja. Fantasy-Ding, Solo-Spiel gut, Through the Ages.
Pictomania hatte ja Thomas auch noch.
Pictomania, genau, und das ist ja so, er kann einfach alles.
Er soll mehr machen. Ja. Der ist also wirklich ganz, ganz fantastisch. Und worum geht's in Through the Ages? Through the Ages ist ein Zivilisationsspiel. Ich würde es aber am ehesten tatsächlich sogar mit einem, ich weiß nicht, ob es mit Age of Empires, Anno so ein bisschen auch vergleichbar ist, weil man eben auch Produktionsstätten hat, wo man am Ende seiner Runde tatsächlich auch immer Ressourcen oder so produziert. Und es gibt aber auch Krieg, es gibt Intrigen, Intrigen ist gut, ne? Also Überfälle. Und wir gehen halt durch die Zeiten, so wie es der Name schon sagt. Und lachen da immer wieder neue Persönlichkeiten auch an, ne? Von Mahatma Gandhi über Caesar, da ist alles möglich. Und wir bauen Weltwunder. Also es ist ein hochkomplexes Spiel, steht bei einer 4,44 tatsächlich bei BGG und das bei 32.000 Bewertungen, auch bei einer 8,3. Vielleicht kurz dazu. Sag mal das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Through the Ages denkst.
Cubes hin und her schieben, Karten kaufen.
Ja, sehr gut. Das ist, ja. Ich dachte, du sagst jetzt die App.
Ach so, nee. Also ja.
Hast du mich enttäuscht?
Ja.
Nee, also ja, das, was du sagtest, viel Verwaltungsaufwand. Ich höre immer wieder, das ist so viel Verwaltungsaufwand. Da musst du dies und das machen und das dauert so lange mit den Leuten und keine Ahnung. Und die anderen, die sagen, ich habe das als App gespielt, das hervorragend, würde ich nie auf dem Tisch spielen, auf gar keinen Fall. Und ich gehörte tatsächlich auch zu der Fraktion, die das nie am Tisch gespielt hat, aber über die App. Und ich habe es jetzt gekauft und ich habe es für einen Spottpreis bekommen. Also wir reden hier von ungefähr 30 Euro, die ich dafür bezahlt habe, für ein fantastisches Eurogame. Und ich habe gedacht, komm, das kann doch nicht sein, dass das über die App so viel anders ist. Ja? Und ich habe es gespielt und ich merkte, das Feeling am Tisch ist nochmal ein ganz anderes. Ne? Also du hast eine ganz andere Beziehung zu deinen Karten, zu dem ganzen. Ist ja meist so bei App-Umsetzung. Und wer jetzt sich unsicher ist, ist das was für mich? Definitiv die App eine super Sache, weil kostet nicht viel, hat ein super schönes Tutorial, wirklich zu empfehlen. Aber am Tisch ist das nochmal eine eigene Dynamik. Und ich muss sagen, ich kann die Kritik nicht mehr nachvollziehen. Ich kann nicht die Kritik nachvollziehen, zu sagen, das ist ein Spiel, das will ich nie am Tisch spielen, nur noch in der App. Kann ich null nachvollziehen. Ist für mich auch wirklich Bullshit. Das ist von Leuten, die einfach keine Mitspieler dafür finden und dafür selber sorgen, dass sie dafür keine Mitspieler finden. Das ist so absurd, weil jeder, den du sagst, für The Ages, die sagen, mit der App ist doch viel besser. Nee, das spiele ich nicht auf dem Tisch, das dauert doch 6 Stunden. Tatsächlich habe ich unseren guten Dennis gefragt, weil das ist eins seiner Lieblingsspieler tatsächlich. Mhm. Und der sagte, ich habe das mal 6 Stunden mit 4 Leuten gespielt. Und ich dachte so, was bitte? Wie scheiße ist das denn? So, dann macht doch keinen Spaß so, ne? Und ich würde sagen, wir haben es jetzt zu zweit in 2 Stunden gespielt, in 2,5 und in 1,40. So, in der langen Variante. Wir spielen schnell.
Ich würde euch, es gibt wahrscheinlich viele wenig Menschen, die noch schneller spielen als ihr.
Aber es ist möglich in unter 2 Stunden und es ist möglich vor allen Dingen in 3 Stunden. Easy. Da kannst du mir sagen, was du willst. Du kannst in den Zügen der anderen ja ein bisschen überlegen. Die Verwaltung ist für mich überhaupt kein Aufwand. Ne? Das, was du gesagt hast, man kriegt das die ganze Zeit aufgedrückt und gesagt, das ist so viel Verwaltungsaufwand. Du musst das hin und her schieben am Ende deines Zugs. Ey, das ist in 10 Sekunden erledigt. Ganz ehrlich, das ist nun wirklich keine Arbeit. Wir haben zig Eurogames und zig andere Games, wo wir viel, viel mehr Verwaltungsaufwand haben. Also bringt das Ding auf den Tisch. Es hat eine enorme Dynamik am Tisch. Du weißt bis zum Ende meistens nicht, wer gewinnt, selbst wenn man im Spiel schon gewisse Siegpunkte irgendwie erzielt hat. Es hat einen tollen Mechanismus, auch mit diesen Ereignissen, die reingespielt werden von den Spielern selbst. Und wir wissen quasi, was für Ereignisse haben wir reingespielt, aber wir wissen nicht, was für Ereignisse haben die anderen reingespielt. Und immer, wenn wir ein Ereignis ausspielen, wird ein zufälliges anderes Ereignis aufgedeckt, ne, vom Stapel. Und das sind so Sachen, Oh, das macht's richtig gut. Ich habe mir jetzt auch direkt die Erweiterung bestellt. Ich bin total heiß drauf und finde, das ist ein Spiel, da muss man sich Zeit für nehmen. Das stimmt, es ist ein abendfüllendes Spiel. Auch das stimmt. Aber niemals im Leben braucht man da länger für als für Inventions beispielsweise. Oder für, ja, Inventions ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also das kriegst du in 3 Stunden easy hin. Also auf der Packung steht 120 Minuten. Wenn du schnell spielst und du die Karten kennst, definitiv machbar. Ja, aber ich finde dieses Feeling, was das auf den Tisch bringt, ne? Dieses Produktionsstätten zu haben, Sachen zu erforschen, neue, deine Stadt auszubauen mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Tempeln oder Observatorien oder keine Ahnung was. Ey, das fühlt sich wirklich so an, als würdest du so ein Aufbauspiel spielen. Und ganz ehrlich, das ist nachher das, wo ich mir dachte, oh, das hätte ich mir irgendwie von Anno 1800 gewünscht. Ich finde das ein gutes Spiel, Anno 1800. Definitiv, ja, ein gutes Spiel. Definitiv. Aber es hat für mich nicht dieses Feeling von einem Anno so komplett. Es hat nur dieses, diese Kette hängen mit der irgendwie zusammen. Aber es ist nicht dieses Produktionsstätten, ein ganzes Ding aufbauen. Und für mich hat das Through the Ages jetzt komplett in diese Kerbe geschlagen. Und auch der Krieg und alles Mögliche drumherum, dieses Wettrüsten, also ich finde es genial. Also für mich richtig gut. Ich will das jetzt unbedingt noch viel häufiger spielen. Es ist eine tolle Stimmung am Tisch gewesen bei mir und meiner Freundin. Und ja, also ich glaube, ich würde es nicht mit mehr als 3 Leuten spielen. Ich glaube, 3 ist auch Sweet Spot, weil hat man so ein bisschen auch Politik am Tisch.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, hast du es am Tisch schon mal gespielt?
Nee.
Was, nur per App,
schon, ne? Ewigkeiten her, da habe ich es mal auf der App gespielt und konnte ja. Jetzt auch noch. Für mich war das immer so das Gefühl, mich hat das nie so, also ich, es ist noch, ich, ja,
ist keine zu Ahnung,
vielleicht muss ich nochmal, ist zu lang her, vielleicht muss ich nochmal ja. Eine Chance geben.
Also es würde mich wundern, wenn du es schlecht findest, das würde mich wundern.
Okay.
Weil du bist ein, du bist jemand, der ist voll pro Mechaniken und du bist einfach die ganze Zeit am Überlegen, was machst du in deinem Zug mit deinen Ressourcen? Und du bist eigentlich schon 3 Züge im Voraus und denkst, ich würde gern irgendwann die Monarchie ausrufen. Dafür müsste ich das machen. Und es ist super unique. Ich kenne kein Spiel, was annähernd so ist wie dieses Spiel. Und es ist völlig zu Recht so weit oben. Und für den Preis, ganz ehrlich, warum nicht mal machen? Es ist ein abendfüllendes Spiel, aber...
Ja, Neupreis, glaube ich, 55 Euro ungefähr, 50 Euro vielleicht, ja. Wenn man Glück hat.
Also auf dem Gebrauchtmarkt kriegt man das für 35, 30. Ne? Das wollen ist kein Problem.
Vlada Schwatti natürlich supporten und kaufen es deshalb neu. Ne?
Oder die Umwelt? Ich meine, so richtig, richtig da, so Pro-Kontra-Liste.
Weint der Vlada aber gerade.
Der Vlada ist ein, also wirklich fantastischer Designer. Und du merkst einfach, was der für viele Ideen in diese Spiele einfließen lässt. Und die sind alle rund. Na, und ja, mega. Was hast du noch mitgebracht?
Was habe ich noch mitgebracht? Ich habe jetzt noch natürlich einen, also wir können natürlich nicht so freundschaftlich auseinandergehen, habe ich mir gedacht. Und
jetzt kommt die Reise.
Da brauchen wir natürlich ein bisschen Kontroverse hier. Und ich habe, wir hatten es ja am Anfang der Folge schon erwähnt, die Gilde der fahrenden Händler.
Yes.
Und jetzt ist es ein bisschen schwierig jetzt in der Diskussion, weil ich das ja wirklich gerade eben erst eigentlich gespielt habe. Und jetzt auch nicht unendlich oft. Aber ich muss sagen...
Wie viel hast du denn gespielt?
2-mal.
Okay, das also ist wirklich nicht so häufig.
Das ist wirklich ja. Nicht oft. Und das war aber... Für so als Ersteindruck fand ich das bisher erstmal sehr schön. Also ich fand es in vielerlei Hinsicht sehr gut. Es, also vielleicht nochmal erstmal zur Erklärung. Ne, es ist ein Flip and Write, würde man das jetzt erstmal hier einordnen, mit der Einschätzung, dass es natürlich das Write hier eben quasi anders gelöst wird, wie bei den wirklichen Spielen, wo ich jetzt irgendwas draufschreibe, sondern das ist der unique Teil, der natürlich auch einen Nachteil hat, dass ich eben hier Holzkomponenten auf mein, in dem Fall eine Landkarte setze und das sozusagen diesen Write-Aspekt handelt. Warum hat der Designer das wahrscheinlich so gewählt? Eben mit dem Hintergrundgedanken, dass du spielst ja 4 Eras.
Ehren.
Ehren. Wie sagt man? Plural von.
Ich glaube Ehren, oder?
Ehren, ja, genau. Ja, ja, natürlich. Ja.
Keine Ahnung.
Schon wieder fehlt der Thomas.
Spät. Ja, und schon wieder fehlt der Thomas, richtig.
Du erkundest quasi eine Landkarte und hast die Möglichkeit, aber eben Städte zu bauen. Die Städte sind Städte sind sozusagen das Einzige, was nachher am Ende der Ära überbleibt. Alle deine anderen Kundschafter kommen quasi wieder vom Brettspiel runter und du musst immer angrenzend bauen. Das heißt, diese Städte ermöglichen dir dann sozusagen einen schnelleren Start weiter in die Landkarte hinein. Und das an sich fand ich erstmal schon mal eine super schöne Mechanik, ne? Wo du sagst, ja, okay, ich muss immer gucken, was möchte ich schaffen, was versuche ich zu bekommen. Das war für mich erstmal so Check. Da gibt es eine gewisse Mechanik, wie ich diese Städte eben auch baue und die ist auch, da muss man eben auch gut drauf hinzielen, dass man das schafft. Und das fand ich erstmal für mich Mechanik Nummer 1, fand ich super gut, passt. Mechanik Nummer 2 generell, die mir sehr gut gefallen hat, war, dass man sehr simple Aktionen hat. Also es gibt 5 Karten, die in jeder Runde immer dabei ist. Das macht egal, ne? 2 Wüstenfelder, 3 Wasserfelder hintereinander und so Sachen. Und dazu fängt aber in der ersten Runde schon an, suchst du eine Spezialkarte aus, die quasi ein bisschen komplexer ist und dir auch vor allem mehr erlaubt, mehr Felder auszufüllen. Und das ist erstmal so, dass du ziehst 2 und suchst dir eine aus. Das fand ich erstmal schon mal nett, dass du sagst, okay, gut, was muss ich mir überlegen, was nehme ich? Und im Laufe des Spiels wirst du diese Karte auch noch 4-mal benutzen, die erste Karte, weil sie immer in jeder Runde danach auftauchen wird. Das Gleiche machst du nochmal in der 2. und der 3. Runde und in der 4. Runde hast du noch so einen Joker. Also, ich sag mal, das fühlte mich für sich so leicht an wie so eine Character Progression bei so einem MMO. Ne? Das hatte so einen leichten Touch davon. Ne? Ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht das Gleiche.
Sehr, aber, sehr abstrakt.
Ne, schon so ein bisschen abstrahiert, so in die Richtung, ne? Ich baue mir da sozusagen meinen Character zusammen und in der letzten Runde profitiere ich nochmal davon. Und das Zweite, was beide Mechaniken zusammen für mich erreicht haben, ist, dass so eine schöne Klimax in dem Spiel zu haben. Ne? Dass du sagst, die erste Runde ist man froh, wenn man überhaupt mal so ein bisschen vielleicht schon über diesen ersten Fluss in dieser Starterkarte kommt. Und am Ende, in der letzten Runde, du hast alle da hast quasi 4-mal deine Spezialmechaniken, du hast deine Städte schon deutlich weit außerhalb gebaut. Das war einfach so von der Progression, fand ich sehr sympathisch für ein Spiel, was ja auch nur 40 Minuten dauert. Und die letzte Mechanik, die ich eigentlich gut fand, habe ich jetzt vergessen, was wollte ich denn sagen? Tolles Spiel.
Ja, passt doch. Ich konnte damit.
Was ich sagen wollte.
Ich habe mich an 90% von dem, du gerade erzählt hast, was in diesem Spiel passiert, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und das ist kein gutes Zeichen für ein Spiel. Das ist mein Konter. Also,
jetzt muss ich schon ein bisschen nachlegen hier.
Ja, ein
paar Argumente.
Nein. Ich weiß, dass ich es damals ganz gut fand. So, ich fand das ganz gut. Und dann habe ich den Preis gesehen und habe gedacht, nee. Weil es kostete damals, glaube ich, auf Englisch 40 Euro. Ja, ich glaube, das ist in Deutsch immer, auch so. Ne?
Immer noch 40 Euro, ja.
Und da muss ich sagen, ey, frech. Das ist ein Ding, das kannst du theoretisch als Print and Play rausbringen. Theoretisch. Na, also wir werden mal, wir kündigen
ja,
mal
alles an. Ja, ich, also.
Ich, ne, also. Das ist ein Ding, das könnte easy auf Kickstarter auch gehen als Print and Play. Und anstatt diese Cubes draufzusetzen, laminierst du es ein, malst deine Linien und am Ende der Ära machst du es mit dem Taschentuch alles weg. Ist mit abwischbarem Plan. Das wäre überhaupt gar kein Problem.
Aber es trifft ja auf jedes Roll and Write zu.
Ja, aber die kosten nicht 40 Euro.
Da würde ich jetzt mal dagegen halten, dass der ja so von den Komponenten, dass das ja schon viel Holzzeugs ist.
Ja, aber die brauchst du aber nicht. Ja, aber die brauchst du nicht. Das ist mein Problem. Dieses Spiel ist vollkommen aufgeplustert an Komponenten und Materialien, wo ich denke, nee, also erstens finde ich es super unübersichtlich, das weiß ich noch. Also diese Cubes sind viel zu groß für diese Felder, für mich, für meinen Geschmack. Ich muss sagen, mit meinen Fingern war es extrem schwer, da nicht die ganze Zeit irgendwie was zu verrutschen. Und dann, keine Ahnung, also ich habe den Mehrwert dann nicht so ganz gesehen. Klar, du brauchst dann keine abwischbaren Dinger und es ist natürlich was anderes, wenn du da Holzdinger drauflegst. Aber für mich hat sich das immer so angefühlt, wie irgendwie man wollte das jetzt so machen und irgendwie ist es aber so ein bisschen, oh, weiß ich nicht. Also gerade der Preis, wenn ich jetzt bedenke, eins der teuersten Roland Rides und auch eins der besten ist Drei Schwestern. Das kostet 30 Euro. So, das ist, das finde ich schon viel, ja. Aber nur weil da jetzt ein paar Holzcubes drin sind, nee. Ich fand's, wie gesagt, solide. Ich würde es jetzt nicht unbedingt nochmal mitspielen wollen, jetzt Stand jetzt. Ich weiß aber, damals war es so, ja, kann man mal machen. Wenn es jemand mal für 20 verkauft, okay, vielleicht. Mittlerweile denke ich mir aber auch so, wir haben so viel Konkurrenz in dem Bereich, in so Flip and Ride oder Roll and Ride. Also ganz ehrlich, ja, ich habe es vor anderthalb Jahren gespielt. Ne, da muss man jetzt auch einfach sagen, die Zeit hat es für mich jetzt schon komplett in. Also ich wusste gar nicht mehr, dass das überhaupt für dieses Jahr zur Verfügung steht. Ich habe es auch nirgendwo auf dem Tisch gesehen.
Ich glaube, es ist auch schon deutlich länger auf Englisch verfügbar und das
ja,
ist
natürlich.
Relativ sprachneutral. Also ne, da ist ein bisschen Text drauf, es ist okay lesbar. Ich komme nochmal gleich zurück auf was gibt's für bessere Alternativen. Aber zumindest fand ich jetzt erstmal so vom Gefühl her, auch hier wieder bei der Mechanik, fand ich das erstmal gefühlt sehr ausbalanciert. Ne? Wenn was ich zum Beispiel da schon auch super interessant finde, ich hatte da so Next Station London Vibes, so dass du dann guckst, okay, welche Karten sind jetzt verfügbar, welche brauche ich noch? Und okay, jetzt weiß ich, jetzt kommen auf jeden Fall noch zweimal die. Da muss ich gucken, dass ich die irgendwie sinnvoll einbauen kann. Ne? Und das fand ich da eigentlich auch sehr gelungen und hatte so das Gefühl, dass die Abwechslung eventuell auch relativ groß sein kann. Ne? Da sind vier verschiedene Maps dabei. Also dadurch hast du ja da auch nochmal eine gewisse Abwechslung, bis du so diese ganzen Mechaniken gesehen hast. Da hatte ich jetzt erstmal so beim ersten Spiel ein sehr positives Gefühl und dachte, ey, das macht Spaß. Das ist, das spiele ich gerne nochmal.
Ich komme da gerne nochmal drauf zurück. Next Station London.
Super, genau, ich wollte selber gerade jetzt.
Und das kostet 9 Euro oder 10 Euro.
Ja, so. Jetzt mittlerweile. Ne?
Ja, also. Und es hat auch noch keine Schachtel, die groß Platz im Regal wegnimmt. Warum soll ich denn dann Gilde der fahrenden Händler holen?
Ja, ich bleibe jetzt mal gerade nur bei dem Mechanischen. Ne? Also, dass ich überteuerte Spiele passt ja gut in mein Motto heute rein. Ne? Daher finde ich ja, das ist erstmal, okay. Ich glaube, da gibt es auch übrigens unterschiedliche Meinungen generell. Ne? Also, ich fand das tatsächlich zum Beispiel, mir hat das dann so gefallen, wenn dann auch nachher die Türmchen da stehen und du die Plättchen da hinlegst und dann hast du so ein bisschen so ein Gefühl, als hast du da wirklich so halt.
Fandst du die Cubes nicht zu groß?
Nee, war jetzt nicht so. Also okay. War okay, ja, also nein, nicht, ich fand die Cubes nicht so groß, ich fand die Map hätte größer sein dürfen.
Ja, das ist
eine Verbesserung von dem Spiel,
ja,
wenn die Map einfach größer wäre.
Ist das fisselig? Da würde ich zustimmen. Das ist super fisselig.
Und das würde ich sagen, wahrscheinlich ein guter Punkt, wenn man jetzt nochmal das anprangern würde. Ja, absolut, gehe ich mit.
Ja, gut.
Generell, was sind die beiden Spiele, mit denen es konkurriert? Aus meiner Sicht ist natürlich sowas wie Welcome to und Next Station London. Und das sind beides Spiele, ich glaube, das sehen wir ähnlich in dem Fall, die wir beide hervorragend finden, ne? In diesem Flip-and-Ride-Segment. Next Station London, ganz, ganz oft gespielt. Welcome to genauso, das Original.
Da kommt es für mich auch nicht ran.
Ja, ich kann dazu noch nicht sagen. Ich vermute auch nicht. Mal schauen. Aber selbst wenn es das dann in dieser Kategorie vielleicht das drittbeste Spiel wird, ist für mich immer noch, also ich bin jetzt nicht so entsetzt davon, also ich bin ja auch kein Freund von den Juryentscheidungen jetzt gewesen und denke mir zum größten Teil WTF, aber das fand ich jetzt so eines der eines, wo ich sagen würde, ja, kann ich nachvollziehen.
Ja,
finde ich jetzt nicht verkehrt, dass das da in dieser Kennerspielkategorie gelandet ist.
Ich glaube, das ist, ich weiß nicht. Also ich würde wetten, das ist wieder so ein Spiel, was in der in dem nächsten Jahr nicht mehr gespielt wird. Kann ich mir nicht, also was einfach komplett in der Versenkung wieder verschwindet. Gut, es hat ja auch noch nicht gewonnen. Ist ja auch okay. Ne, ich finde es auch gar nicht so schlimm, das jetzt zu nominieren. Ne? Also bestimmt nicht. Ich werde da jetzt nicht drüber herziehen, weil ganz ehrlich, nur weil ich jetzt andere Entscheidungen getroffen hätte, ich habe das Spiel einmal gespielt. So, ne? Die Jury spielt die Sachen zigmal. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich fand es nur sehr überraschend, weil es eben auch nirgendwo gefühlt auf dem Tisch zu sehen war, ne, dieses Jahr. Und ich muss einfach sagen, dass ich da andere Spiele viel, viel mehr bevorzuge. Und auch ich bin diese Zielgruppe, ne? Auch man kriegt ja häufig das Argument, er ist ja nicht die Zielgruppe. Doch, genau da wäre ich die Zielgruppe. Und ja, ich finde es solide. Man kann es machen, aber ganz ehrlich, beim Preis bin ich halt raus. Ne? Also beim Preis verstehe ich es auch dann nicht mehr. Ne? Weil ich finde, preislich steckt das Spiel da nicht drin. So, also weiß ich nicht. Ich glaube, da hast du mit Next Station London tatsächlich ein bisschen länger Spaß. Ist ein Hot Take vielleicht, aber
das würde ich jetzt aber auch sagen, ne, wenn du jetzt die Wahl, wenn du beides nicht kennst, würde ich auch immer erstmal finden, zu Next Station London raten.
Ja, genau. Gerade schon, auch wegen der Packungsgröße und dem Preis, ne?
Ja, auch generell Next Station London ist ein
schon super Ding.
Ein ganz, ganz schönes Teil. Und zumindest, ich wusste ja, deins war es bisher nicht so. Ich fand das jetzt erstmal schön und das wird, also ich sehe uns das jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit noch öfter spielen. Tatsächlich, wir haben Donnerstag so ein Team-Event mit auf der Arbeit mit vielen Brettspielen. Da wird das auch mal mitkommen. Und versuche das mal den gleichen Leuten zu geben, den ich beim letzten Mal Next Station London gegeben habe. Und schauen wir mal, was sie sagen.
Ja, da bin ich ja auch mal gespannt. Wir geben ein Update, denke ich mal. Ne? Wir haben ja wenn wir die nächste Folge dann wirklich machen oder die übernächste mit, ne, mit der Themenfolge, dann vielleicht geben wir da ein kurzes Update.
Ja, so ist es.
Ich habe noch ein kleines Spiel. So.
Ist es so?
Zum Abschluss. Ja, es ist so. Ein Spiel, was du, glaube ich, mögen wirst. Und wo du hoffentlich jetzt nicht direkt in die Tasche greifst. Aber
ich kaufe es direkt.
Es ist ein Spiel, was ich finde, ein bisschen zu Unrecht bisher untergegangen ist. Übrigens, Rebel Princess sehe ich gerade ganz, ganz viel überall auf Instagram, in Videos, keine Ahnung. Gefühlt jeder, also dieses Spiel ist sehr, sehr stark populär geworden, dadurch, dass die das irgendwie geschafft haben, gut in dem Laden zu platzieren. Ich bin super gespannt drauf. Und hoffe, dass auch unsere Zuhörerschaft, vielleicht der ein oder andere,
ich habe es ja immer noch nicht gespielt. Ne? Ich habe das hier liegen, habe es wegen dir gekauft.
Du hast das?
Aber, ja, ich habe dir doch mal ein Foto geschickt.
Das ist aber ewig her.
Ja, richtig. Ich plane es tatsächlich auch, Donnerstag auf dieses Team-Event zu nehmen.
Mach das mal. Also für Stichspieler, die werden eine Mordsgaudi haben. Ja. Deshalb, ich freue mich da richtig drüber, dass das, obwohl es jetzt von der Jury nicht erwähnt worden ist, sehr viele Leute wohl feiern und auch bei BGG eine richtig hohe Bewertung. Aber welches Spiel auch so ein bisschen untergegangen ist, und ich frage mich gerade so ein bisschen warum, ist Rats of Vista, die Ratten von Vista, von unter anderem Simone Luciani und Danilo Sabbia. Simone Luciani müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel sagen.
Ein Weltstar.
Ein Weltstar. Wir haben in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, zu den Top-Designern schon drüber gesprochen. Und Danilo Sabbia, mit dem er da zusammengearbeitet hat, der hat Vendake gemacht oder Vendake und auch Anunnaki mit Simone Luciani zusammen. Und worum geht es? Wir spielen einen Rattenplacement. Ein Rattenplacement-Spiel. Also wir haben keine.
Das ist ein kleines Spiel und Rebel Princess und jetzt steht hier 3,3 und da hat
jetzt habe ich dich nämlich in die Falle gelockt. Das Spiel sieht unfassbar süß aus. Es geht auch thematisch darum, dass wir Ratten sind, die aus einem Labor ausgebrochen sind. Wir waren nämlich Versuchsratten und versuchen jetzt unsere eigenen Gadgets herzustellen, in das Haus der Menschen einzubrechen und da irgendwelche Sachen zu entwinden oder uns Gefahren zu stellen. Wir wollen unsere Höhle ausbauen, neue Betten, neue Arbeiter rekrutieren und verschiedene Aufträge erfüllen. Es ist im Kern schon ein sehr, sehr knackiges Eurogame mit unfassbar cooler Grafik. Ne? Also wenn man sich das anschaut, das sieht aus wie aus einem Kinderbuch. Ne? Also man denkt jetzt, okay, oh, schönes Kinderspiel. So
so Root-Vibes kommen da sofort rüber. Ne?
Ja, so ein bisschen. Aber es ist auch wirklich, also auch die Details, ne, auf den Erfindungen oder auf den Gastkarten und so, die sind wirklich richtig schön gezeichnet, wie aus so einem Kinderbuch. Und darin steckt aber ein knallhartes Action-Management-Spiel. Wir haben einen Aktionsauswahlmechanismus, was über so ein Rad geht, das rotiert jede Runde, kennen wir schon aus anderen Spielen. Was es aber anders macht zu anderen Eurogames ist, wir haben einmal drei Hauptworker quasi, die wir platzieren in drei verschiedene Gebiete und bei den Gebieten können wir aus zwei unterschiedlichen Sachen wählen. Und die Aktionsstärke bestimmt sich aber durch unsere Rattenplacer. Also wir haben quasi Ratten, die wir auch über Betten irgendwie neu reinbekommen und die setzen wir in eine dieser drei Gebiete ein und können die auch hin und her schicken durch Plättchen und andere Aktionen. Und die bestimmen zum Beispiel, wenn ich zwei Ratten in dem Gebiet Wald habe, darf ich, wenn ich die Erntenaktion von Holz mache, darf ich mir zwei Holz nehmen. Habe ich aber keine Ratte da stehen, dann darf ich mir tatsächlich auch null Holz nehmen. Das heißt, das braucht tatsächlich ein bisschen Vorausplanung. Und alles in diesem Spiel ist rund, ganz typisch Simone Luciani-mäßig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen, definitiv. Ich bin tatsächlich jemand, der erfindet gerne, nutzt die Erfindungssachen, sammelt irgendwie Ressourcen und wandelt die dann wieder um in Erfindungen. Dann hat man auch noch wirklich so einen Engine-Building-Aspekt drin. Mit der Erfindung kannst du dann zum Beispiel immer, eine Ressource mehr, eine Ressource weniger zahlen, um eine nächste Karte auszuspielen oder kriegst am Ende Siegpunkte. Also das ganz Typische, was wir einfach schon kennen. Aber ich muss sagen, Thema 10 von 10. Ich finde es richtig cool, dass wir irgendwie so Ratten sind, die aus dem Labor ausgebrochen sind und dann mit so einem wirklich liebevoll gestalteten Spielplan und Komponenten konfrontiert werden. Und dieses Entdecken im Haus, das macht einfach richtig Spaß. Auch wenn das natürlich nachher so Set-Collection-Sammelding ist, dass wir da irgendwie zwei von den Symbolen auf unseren Erfindungen haben müssen, um dann das und das zu machen, ist das trotzdem sehr klug. Und es hängt alles zusammen. Nutze ich die Aktion, dann beispielsweise nutze ich quasi die Hauptaktion und darf dann die Aktion vom Rat halt auch noch davor oder danach machen. Also auch das wieder richtig richtig optimiert. Ist das schon ganz schön knackig. Und wir haben, meine ich, auch nicht so viele Aktionen im Spiel. Ich glaube, es sind 9 oder 12. Also es ist über 15. Aber es ist trotzdem sehr knackig. Und mir macht das Riesenfreude. Also wir haben es jetzt auch schon 5, 6 Mal gespielt und ich finde die Ikonografie auch wieder herausragend. Es ist sofort klar, was die Karten machen. Und es steckt einfach so viel Liebe im Detail drin. Und ich habe kein einziges Eurogame, was so niedlich aussieht. Und wo ich sagen würde, das passt auch irgendwie dazu. Und ja, damit könnt ihr auf jeden Fall gut Leute täuschen, wenn ihr sagt, ach guck mal, wollt ihr nicht das mit uns spielen? Und dann, ja klar, warum nicht? Und dann knallhartes Eurogame. Aber sehr cool, auch gewagt irgendwie, ne, auch von der Optik. Aber hat mich jetzt tatsächlich auch nochmal überrascht und finde, ist auf jeden Fall eins der Eurogames der Messe vom letzten Jahr, die für mich auch im Gedächtnis bleiben, die auch in meiner Sammlung bleiben werden.
Ja, das hört sich alles nicht verkehrt an, ne? Also du hast, ich bin schon fast bei Kaufen, aber
also ich denke,
liegen hier so viele Spiele.
Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding, das Thema zieht dann halt bei Leuten, die vielleicht so ein bisschen Euromuffel sind. Ne? Also wenn ich jetzt an deine Frau zum Beispiel denke, die wird auch sagen, ach guck mal, es sieht ja echt niedlich aus. Ne? Und dann knallt es halt richtig rein. So, also nicht richtig Lacerda richtig, sondern wirklich so Kenner, hohes Kennerniveau, leichtes Expertenniveau. Ne? Es ist aber auch nicht so, dass du denkst, okay, weiß ich nicht, du musst jetzt alles komplett zerdenken, es wird schon irgendwie klarer. Es ist ein typisches Eurogame, aber war für mich wirklich auch eine Riesenüberraschung. Ich habe irgendwie zwar auch was davon erwartet, aber nicht das, was ich nachher bekommen habe. Also richtig gut. Auch die 5-Spiele-Grenze innerhalb kürzester Zeit überschritten.
Nicht schlecht. Hört sich gut an.
Auch überschritten haben wir natürlich hier
die Zeit.
Die Zeit. Ich gucke gerade mal, ob es eine Rattennudel gibt. Gibt es Rattennudeln?
Ja.
Nee, Futter für ihre Ratte. Nee, so kommen wir nicht weiter.
Na, warte, mal. ich hab eine Idee. Aber es ist ja eigentlich
ja?
Tradition.
Eigentlich ist es Thomas Job,
dass ich keine Nudeln nenne. So.
Was ist eine Nudel, die einer Ratte ähnelt? Ich frage mal ChatGPT. Hä? Ich glaube, jetzt haben sie uns verarscht. Wird Mausefalle oder Rattenfalle genannt? Naja, also, das ist nicht richtig.
Ich glaube, ich habe eine gute Nudel des Tages.
Ja.
Und zwar ist es die Su Filindeo aus Sardinien. Und zwar ist es passend zu unserer Folge einfach. Es ist einfach die teuerste Nudelsorte der Welt.
Oh ja, das passt.
Deren Name bedeutet übersetzt Fäden Gottes. Und wird nur von wenigen Menschen auf der Welt hergestellt. Su Filindeo.
Filindeo.
Die Kunst der Herstellung.
Ah, doch, die hatten wir schon.
Um Gottes
Aber
Willen.
Macht nichts. Aber macht nichts.
Ich auch noch auf.
Ja, die hat doch der Thomas schon mal. Ja, aber doch, ich finde, die passt trotzdem heute.
Die nehmen
ich
wir find,
wenn der Thomas, wenn der Thomas nicht da ist, dann.
Er ist ja selber schuld, genau.
Dann tut's mir so weh, dann nehmen wir halt eine, die der Thomas schon mal genannt hat. Dann ist er zumindest irgendwie in dieser Folge vertreten.
Oder? Ja, absolut, absolut.
Und die teuerste Folge, also ich muss sagen, wir sind ja ein bisschen günstiger geworden. Ich finde, Ratten von Vista kriegt man, glaube ich, auch für einen erschwinglicheren Preis, so typischen. Und ja, gut, über die Reise der. Die Gilde der fahrenden Händler haben wir ja auch schon gesprochen. Vom Preis. Aber ich denke, wenn man alle Spiele aus dieser Folge kaufen würde, dann das ist nicht gut. Lasst es sein, bitte. Sucht euch lieber was aus.
Ja, ich glaube, wir nehmen ja immer generell einfach den Preis als Information nochmal hinzu. Ne? Das finde ich ja immer eher eigentlich ganz interessant. Und wir haben ja auch oft genug mal die kleineren Spiele dabei, die Kartenspiele und Co.
Daher müssten wir definitiv demnächst auch noch mal was machen.
Schlafe ich hier ganz gut heute auch mit diesen teuren Empfehlungen. Und wir sagen ja, ne, what can you was kannst du da erwarten? Ne? Und
ich denke, bei den meisten Spielen von heute kann man auch sowieso sagen, spiel's lieber irgendwo erstmal mit. Ne? Außer bei den günstigen Through the Ages jetzt wirklich der Preistipp aus dieser Folge. Das günstigste Spiel. Ist auch absurd, oder? Also,
beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dass das günstiger ist, eigentlich, ja gut, auf dem Gebrauchtmarkt, ja, okay. Aber trotzdem. Nein, ja,
apropos Gebrauchsmarkt, wir wollen ja immer noch unsere Folge machen, wo wir jeder mal auf den Gebrauchtmarkt schauen und eine Empfehlung aussprechen, wie man, was für günstige Schnapper es denn da eigentlich zu holen gibt.
Ja.
Und das kommt auch noch.
Es kommt so viel noch, aber als nächstes wollen wir doch mal hoffen, dass wir, wir versprechen nichts, weil wir wissen ja gar nicht, was kommt. Nachher haben wir wieder eine Folge gefunden, die wir zwischendurch rausmachen müssen.
Wir haben auf jeden Fall viel vor und schauen wir mal.
Genau, ich würde sagen, das war lang genug.
So ist es, Simon.
Vielen Dank. Wieder kürzer.
Das haben wir immer. Und vielleicht noch kleiner Aufruf an die Leute draußen. Wenn ihr uns eine kleine Freude machen wollt, wir freuen uns immer über irgendeine Bewertung auf den entsprechenden Portalen, Spotify, Apple, wo oder wo auch immer ihr uns hört. Das hilft, glaube ich, einfach ungemein. Ne? Heutzutage, wir sind ja sonst relativ wenig aktiv, fokussieren uns immer hier auf die Folgen und da kleine
Bewertungen. Alle Podcasts machen das am Anfang der Folge. Bei uns kriegt ihr erst den Content und dann dürft ihr bewerten.
Ja, und ich glaube,
kein Front an die vom Podcast jetzt, bitte.
Ja, und es ist ja im Endeffekt, wir freuen uns da über jeden Zuhörer generell und einfach vielleicht mal weiterempfehlen oder so. Das tut gut.
Das tut gut, ist nur gut.
Das ist gut fürs Gewissen.
Das tut wirklich gut, ja. Eieiei. Ja, gut.
Summer.
Okay.
Ich gehe wieder Osworn spielen, Simon. Damit ich.
Ich bin gespannt.
Hast du sechs Endgegner besiegt oder wo muss ich hinkommen, damit ich mitreden darf?
Wie viele Partien hast du?
Ich habe jetzt erst hier den ersten.
Der ist cool, oder?
Die Broodmother besiegt.
Den mochte ich gerne.
Ja, war schon sehr gut. Also bisher alles tippitoppi, sag ich mal.
Ja.
Aber das sagtest du ja auch, ne? Dass du die ersten Partien sehr gut fandest und dann es abnimmt, je weiter du spielst.
Ich fand es halt ein bisschen. Ich fand es ein bisschen frickelig vom Boss-Management her, wie man den Boss aktiviert. Das war bei mir so schon mal der erste Problempunkt, auch am Anfang schon. Aber da hat es noch Spaß genug gemacht.
Okay, ich fand jetzt die erste Partie eigentlich ganz solid, aber gut.
Ja, wir werden nochmal sprechen. Ja, vielleicht ist es ja auch genau deins. Und ich nehme dann lieber dein Kind Fire Chronicles. Wir machen ja, auf jeden Fall eine Boss Battle Folge.
Jemals
da Bock drauf.
Ja,
Boss Battle. Ich habe ja auch noch Vagrant Song habe ich hier noch oder Vagrant Song habe ich hier noch liegen. Song, ja. Und ich habe ja zig, Boss Battle Spiele schon gespielt. Und Slay the Spire ist muss ja auch noch. Ist ja auch Boss Battler.
Die spielen wir beide gerade gleichzeitig. Dann haben wir mal.
Heute zweite Partie bei mir. Ich kann noch kein Fazit geben, aber es bockt.
Ja, wir sagen mal nichts, ne? Das heben wir uns für die Folge auf. Ja, aber sind wir dran und sprechen
Hast
wir
du auch das Videospiel gut. gespielt, Jana?
Ja. Ja.
Dann bin und ich mal
tatsächlich gespannt. Jetzt noch wieder neu angefangen durch das Brettspiel.
Ach nee, echt? Ich hatte es zum Glück letztes Jahr nochmal durchgespielt. Die
Switch liegt hier mit einem laufenden Run.
Ja, unfassbar gut. Unfassbar gut. Jetzt versagt schon die Stimme, wir hören jetzt lieber auf.
Jetzt ist Schluss. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao.